Wir wollen anfangen im Namen des Herrn Jesus. Vater, ich danke dir, dass du hier gegenwärtig bist und dass du uns segnest und dass du uns begegnest. Herr, und dass wir auch heute wieder ein Stück weit was lernen aus deinem Wort. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und Licht auf unserem Weg. Ich danke dir, dass du uns heute Abend erleuchtest, dass du uns Frieden und Freude schenkst, dass du uns beschenkst. Lob und Dank. Vater, ich bete dich an. Halleluja. Amen. Zuerst einmal vorne weg. Alles, was Paulus sagte und lehrte, das ist also neu dazugekommen. Und wir müssen sehen, also 12 Briefe, Apokalypse, die Offenbarung und so weiter, das ist also was neu dazukam. Und wenn Jesus das ihnen gesagt hätte, hätten sie gesagt, nee, danke. Vor allem das Geheimnis, die Gemeinde. Wir müssen ja wissen, dass die Jünger Jesu Juden waren, eingeschworene Juden. Wann wirst du das Reich Israel aufrichten und so weiter? Mit dem Tempel hatten sie große Probleme. Und Jesus sagte, es gebührt euch nicht Tag und Stunde zu wissen. Und dergleichen, sondern ihr werdet es schon erfahren, mitkriegen und ihr müsst die Kraft empfangen, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Also die Jünger hätten nicht verkraftet, wenn Jesus gesagt hätte, Israel lasse ich fallen und jetzt baue ich meine Gemeinde. Und dass er es als letztes, hatte er ihnen gesagt, also dass er seine Gemeinde baut. Das Große lehrte Jesus alles nach der Auferstehung in den 40 Tagen, wo er unterwegs war, als der Auferstandene. Da hat er die großen Dinge gelehrt, große Wahrheiten gelehrt. Also er hat sehr viel Neues gebracht nach der Auferstehung. Vor der Auferstehung hat er das Gesetz erfüllt oder dem Gesetz Genüge getan. Und dann sagte er, es ist vollbracht. Damit schloss das Alte Testament ab. Und jetzt kommt das Neue dann. Und das kommt erst durch den Heiligen Geist. Und das musste den Jüngern offenbart werden, Stück für Stück. Zum Beispiel, die Juden hätten es nie verkraftet. Die Heidenmission geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Petrus musste sogar bekehrt werden, dass der Herr und in der Vision, was er in Joppe hat, in dieser Vision sieht er diese unreinen Tiere und sagt, ich habe noch nie was Unreines gegessen. Der Heilige Geist muss ihn dahin bringen, dass er zum Cornelius geht, nach Samaria geht, zu den Heiden geht und auch Paulus. Und nun wenden wir uns zu den Heiden. Das hätten sie nicht vorher verkraftet. Erst nach und nach hat der Heilige Geist es dann ihnen offenbart. Ganz besonders, dass man den Heiden keine zusätzliche Last mehr auflegt. Im Apostelkonzil, es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Also, dass die Heiden sich enthalten von dem und dem und dem. Die Juden wollten eigentlich noch viel mehr Druck ausüben auf die Heidenchristen, dass sie noch beschneiden lassen, dass sie Moses akzeptieren, Moses als Gesetz und so weiter. Wir sind befreit worden und das ist, was der Heilige Geist gelehrt hat. Also das ist zu dieser einen Frage, was konnte der Herr seinen Jüngern nicht sagen, dass sie nicht ertragen hätten. Die wären zusammengebrochen, die hätten das alles nicht verkraftet. Dann auch das Kreuz, die haben das Kreuz nicht verstanden. Das Kreuz musste auch der Heilige Geist nachher noch erklären, was das Kreuz auf sich hat. Zu der zweiten Frage, meinte er die Informationsflut, die sie nicht verdaut hätten, oder bestimmte Glaubensbereiche. Ich denke, sie hätten auch manche Glaubensbereiche nicht verkraftet, wie jetzt geht hin in alle Welt. Oder dass auch die Heiden, dass sie erlösungsbedürftig sind, etc. Ich denke nur an die Apokalypse. Johannes hat die Offenbarung geschaut. Das hätten wir gar nicht verkraftet, ohne den Heiligen Geist zu sehen. Den Antichristen, den falschen Propheten, den Abfall der Gemeinden, die zwei Kapitel, Kapitel 2 und 3 in der Offenbarung. Die Zerstörung Jerusalems. Jesus hat ganz klar gesagt, die Zerstörung Jerusalems kommt. Und zwar, das hätten sie auch gar nicht so richtig verkraftet und verdaut. Und es war ein großer Schock, dass der Tempel zerstört wurde, wo Jesus sagte, guck mal, da wird kein Stein auf den anderen mehr bleiben. Die Verschleppung dann der Juden in alle Richtungen. Und dann Masada, wo das Judentum dann endgültig scheiterte als Nation. Das hätten sie nicht verdaut. Und vor allem die Gerichte, also vor allem die Gerichte hätten sie nicht verdaut, was auf Israel zukommt. Er hat zwar Matthäus 24 das gesagt, aber das war für die zu hoch doch. Aber durch den Heiligen Geist kann man sowohl die Spannung und jene Spannung ertragen und man kann damit leben. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten, also was nachher kommt. Gemeint sind hier die göttlichen Wahrheiten. Nicht die religiösen Wahrheiten, nicht die nationalistischen Wahrheiten oder sonst und so weiter, sondern der göttliche Durchbruch. Petrus sagt also, dass als der Herr ihn bekehrt und korrigiert und nun erfahre ich die Wahrheit, dass Gott nicht die Person ansieht, sondern jedes Volk ist ihm angenehm und recht. Es gab und gibt immer wieder diese Heilige Geistbewegung. mit allen Manifestationen wie Lachen, Weinen, Schütteln, Umfallen und so weiter, wo immer nur vom Heiligen Geist gesprochen wird. Wobei mich die Frage bewegt, er ist doch gesandt worden, um Jesus zu verherrlichen und den Vater und nicht sich selber. Ist diese Welle, die von USA nach Europa überschwappt oder geschwappt ist, von Gott? Frage. Also das sind mehrere Fragen in dieser Frage drin. Vielleicht fange ich da mal an über die Manifestationen des Heiligen Geistes. Da heißt es Schütteln, Umfallen, Lachen, Weinen. Für mich zuerst einmal grundsätzlich, das sind keine Manifestationen des Heiligen Geistes. Das sind Manifestationen des Körpers. Wenn ich so zittere, meine Nerven gehen dadurch. Oder wenn ich umfalle, Gleichgewichtsstörungen. Oder wenn mein Mund lacht oder zittert und so weiter. Das ist also keine Manifestation des Heiligen Geistes. Dazu brauche ich den Heiligen Geist nicht. Die Auswirkungen des Heiligen Geistes, Manifestation des Heiligen Geistes ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus zu bekennen, Jesus zu verherrlichen. Dazu ist der Heilige Geist gegeben. Die Zeugen haben etwas zu berichten, etwas zu erzählen, was sie erlebt haben. Wenn ich die Leute frage, wenn sie nachher aufstehen und umgefallen sind, was hast du erlebt, weiß ich nicht genau. Nicht viel, wahrscheinlich gar nichts. So ist keine klare Aussage. Dass so etwas passiert, umfallen, dass jemand weint, dass jemand lacht, dass jemand zittert, dass jemand zusammenbricht. Das ist schon ein Wirken des Heiligen Geistes, aber in ganz anderer Richtung. Es ist Buße, dass man vor Gott kapituliert und nicht Spaß hat oder Gefühlsduselei oder seelische Art und Weise. So etwas passiert, wenn ein Mensch Gott begegnet. Das andere, also dass jemand zittert, lacht oder umfällt oder sich schüttelt. Und ich kenne Leute, die sind dann in Veranstaltungen gewesen, hier in Berlin auch, die konnten nicht mehr aufhören. Die kamen sogar in den Gottesdienst und bitte beten mich frei. Etwas ist über mich gekommen, ein Geist, und ich kriege das Ding nicht mehr in Kontrolle. Immer wenn ich anfange zu beten, werde ich dann geschüttelt. Und diese Person, also das ging dann so, verstehst du, es ist nicht der Heilige Geist, es ist der Teufel. Der Heilige Geist ist den Propheten untertan. Also wenn ich nicht will, passiert nichts. Wenn ich will, passiert was. Und wenn ich aufhören will, höre ich auf. Wenn ich anfangen will, fange ich an. Der Heilige Geist ist also mir, meinem Geist untertan. Der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich Kind Gottes bin. Wenn so etwas passiert, ist meistens, dass der Mensch selber krank ist. Sollte zum Psychiater gehen. Oder Gleichgewichtsstörungen. Also wenn es ständig umfällt. Ich habe nicht gesagt, dass es sowas nicht gibt. Aber wenn es dauernd, permanent geschieht und wenn also praktisch das gesucht wird, sogar noch gefördert wird, dann ist es was Krankhaftes dabei. Keine besondere Wirkung des Geistes, ist auch keine große Kunst. Ein heiliges Leben, das ist eine Auswirkung des Heiligen Geistes. Ein Gott wohlgefälliges Leben, das ist eine Auswirkung, dass also nicht umfällst, sondern dass du stehst, dass du fest bist, dass du unerschütterlich bist, dass du fröhlich deine Straße ziehst. Dazu gehört das Lachen. Das Lachen gehört auch zur Bibel, denn wenn die Erlösten heimkommen, mitten in der Trübsalzeit, ihr Mund wird voll Lachens sein. Sie werden sich freuen, wir haben gesiegt, Halleluja, es ist vollbracht. Das ist also das, was als Zeichen der Rückkehr, der Erlösten sein wird. Die Bibel vergleicht Rausch und Heiliger Geist. Und er sagt, werdet nicht voll von süßen Wein, sondern voll vom Heiligen Geist. Vom süßen Wein kommt ein unordentliches Leben, man torkelt. Wenn du jetzt einen auf dem Boden liegen siehst, ob vom Heiligen Geist oder vom Alkohol, ein normaler Mensch liegt nicht auf dem Boden. Nur Besoffene liegen auf dem Boden. Jetzt die Frage ist, kann man vom Heiligen Geist so besoffen sein, dass man auf dem Boden liegt? Es kann sein. Aber dann liegt man auf sein Angesicht, man liegt vor Gott und so weiter. Und es ist auch interessant, das Umfallen. Wie fällt ein Mensch um? Also hier in der charismatischen Bewegung, die meisten fallen nach rückwärts. Wenn ich den Daniel lese oder die Offenbarung lese, sie fielen auf ihr Angesicht vor dem Herrn. Wie tot fielen sie um. Wie tot. Also das sind ein paar Sachen, wo wir das bedenken müssen. Also auf Boden liegen und so weiter ist kein ordentliches Leben. Stehen. Denn man steht in seinem Beruf, in seinem Leben. Oder durchhalten, Stehvermögen. Weisheit ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist bewirkt Freude. Das ist also wichtig. Und die Frage ist, worüber lache ich? Lache ich über mich selbst? Lache ich über andere? Lache ich über Gott? Lache ich über den Teufel? Da muss man sich überlegen, was die Ursache der Freude ist. Die Bibel sagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wie drückt sich die Freude am Herrn aus? Zum Nachdenken. Vielleicht stellst du die nächste Frage dann nachher. Zum Schreien. Wer schreit wann? Also dieses Kreischen oder Zittern oder Zischen wie Schlange, Brüllen wie ein Löwe. Die ganzen Verkrampfungen, das sind alles Ausdrücke, die unten in der Hölle passieren. Kann sein, wenn ein Mensch zu Gott kommt, ein Besessener, und der brüllt und schäumt und so weiter. Das ist also bei Besessenen, Zeichen der Besessenheit. Wenn das sowas passiert, dann ist für mich ein Zeichen, der Mensch oder ist noch nicht frei, braucht Erlösung. Und er sollte nicht nur sich vor der Erlösung drücken und dem er schreit, sondern er sollte wirklich erlöst werden und wirklich frei werden. Schnauben, brüllen und so weiter, wimmern, stöhnen, Zeichen alles der Hölle. Nicht Zeichen eines erlösten Menschen. Der erlöste Mensch lächelt freundlich, hat sich selbst in den Griff, in Kontrolle. Das passiert normalerweise mit einem Sünder, der Gott begegnet. Und ich bin überzeugt, wenn der Sünder zum ersten Mal Gott begegnet, passiert sowas. Ist normal. Zittert, bricht zusammen, schreit, Hilfe. Geh von mir, ich bin unrein. Also wir sehen, wir erleben das immer wieder in der Bibel. Aber ich frage mich manchmal, wenn jemand 30 Jahre Christ ist und immer noch schreit, getauft ist, geisterfüllt ist und immer noch brüllt, da ist was faul an der ganzen Geschichte. Entweder ist er nicht bekehrt, oder hat es nicht begriffen, um was es geht. Er ist nicht erlöst. Erlöste Menschen, wir werden heute noch betrachten, das Thema Erlösung, was Erlösung ist, geschieht stückchenweise, scheibchenweise, so in Salamitechnik. Aber irgendwann mal muss man das Ding abgelegt haben. Also wenn reife Christen noch sich so teuflisch benehmen, höllisch benehmen, ist irgendwas faul an der ganzen Geschichte. Dann sind sie nicht frei. Die Kriegsknechte fielen wie tot zu Boden, als Jesus auferstand am Ostermorgen. Aber nicht die Jünger. Die Jünger fielen nicht um, als sie ins Grab kamen. Fielen auch nicht um, als sie Jesus begegneten. Sie fielen zu seinen Füßen und sagten, Meister. Oder Thomas berührte seine Hände und sagte, mein Herr und mein Gott. Anbetung passiert. Wenn es Anbetung passiert, wenn du auf dein Angesicht gehst und Gott anbetest, ist alles nichts dagegen einzuwenden. Aber nicht das andere. Dann die nächste Frage, die hier auftaucht oder die in dieser Frage drin enthalten war. Der Heilige Geist ist gesandt zur Verherrlichung Jesu. Stimmt, da hat diese Person recht. Und nicht zur Verherrlichung von Menschen, auch nicht von Prediger. Das ist jetzt meine die Erklärung, was ich jetzt noch bringe, was zu dieser Frage dazugehört. Auch nicht zur Verherrlichung von irgendwelcher These oder irgendwelcher Lehre oder so weiter oder Institution. Der Heilige Geist ist gegeben zur Verherrlichung Jesu. Verherrlicht das, was geschieht, Jesus, ist die Frage. Unsere Erlösung kommt nicht aus USA, auch nicht aus Rom, auch nicht aus Wittenberg. Unsere Erlösung kommt von Jerusalem. Das Wort wird ausgehend von Jerusalem. Dort ist das alles Wichtige passiert. Und deshalb, wenn wir das Heil richtig begreifen möchten, verstehen möchten, die Erlösung richtig verstehen möchten, wir müssen zurück zu den Ursprüngen. Wie war es am Anfang? Wenn ich von den alten Bewegungen wie Toronto, Pensacola oder all diese anderen Dinge sehe, was ist daraus geworden? Ruinen. War große Aufbauschung, große Bewegung, große Welle. Eine Welle kommt und eine Welle geht. Das sind Wellen. Was bleibt zurück? Oft ausgebrannte Hülsen, Leute, die sich verausgabt haben, Leute, die gesucht haben, Feuerkonferenz zu Feuerkonferenz, aber dabei ist nicht viel passiert. Gott wirkt überall. Gott wirkt nicht nur in den USA. Das muss uns klar sein. Er wirkt in den USA. Und er wirkt auch bei uns, Gott sei Dank. Aber, da ist etwas, ein Problem, ein Aber. Den Deutschen fehlt ein Sendungsbewusstsein, ein Selbstbewusstsein und sagen, jawohl, der Heilige Geist, auch die Hingabe. In der Größe eines, guck mal, USA ist viermal so groß wie Deutschland. Bewohnermäßig. Wenn Deutschland viermal so groß wäre wie USA, und so weiter, dann wäre auch viel mehr rauskommen aus diesem Land. Aber wir haben kein Sendungsbewusstsein, kein Selbstbewusstsein. Durch Humanismus, durch Hitler, durch die moderne Theologie und so weiter haben wir die geistliche Substanz verloren. Wir sind feige geworden, so aus uns rauszugehen. Halleluja, sag mal laut Halleluja. Das ist unser Problem. Wir sind feige geworden. Wir wollen niemand anerkennen, niemand was Anstoß geben. So. Und dann, wir müssen noch etwas raushalten. Wir haben eine lange Geschichte. Wir haben tausendjährige Geschichte hier in Europa. USA ist nur 250 Jahre alt. So, und da ist neuere, man ist offen für das Neuere. Und wir sind manchmal zu traditional. Wir sind gebunden an die Tradition, sodass wir nicht frei sind, auch uns zu entfalten, auszudrücken, unseren Glauben, neue Wege zu gehen, Neues zu versuchen. Der Heilige Geist führt neue Wege durchaus. Und deshalb passiert woanders mehr als bei uns. Auch das gilt auch für Afrika. Also nicht nur von Amerika. Und dann müssen wir auseinanderhalten. Vieles ist Markt, Kapital, Werbung, Rummel und nicht der Heilige Geist. Also viel groß, was so Glanzpapier, groß in den Medien und so weiter, ist alles nur viel, viel Show-Effekt. Und die Frage ist, wollen wir das oder wollen wir den Heiligen Geist? Show-Effekt oder Heiliger Geist? Wir müssen immer das schön auseinanderhalten. Ich habe mal einer Diskussion in Berlin teilgenommen und da ging es die evangelische Kirche und die freie Kirche im Vergleich. Also das ist auch wir, zum Beispiel ist auch unsere Bewegung und unsere Gemeinde hier. So, die evangelische Kirche hat 280 Kirchen, Pfarrern, Gebäude. Und da sind 20, da sind 10 und da sind 15 und da sind vielleicht 6 und da sind 100 vielleicht. Und wenn du alles zusammen addierst und in jedem nur 20 Leute addierst in einem Kirchengebäude, die kommen auch auf ein paar Tausend. So, und was wir haben, wir zum Beispiel Wolfgang Margis oder andere Gemeinden, wir und so weiter, das ist nur eine Gemeinde. Also wir müssen realistisch sein. Vieles, was passiert, ist nicht realistisch und was wir auslegen, ist nicht realistisch. Wir sehen die großen Massen und dann fragst nachher, wo ist was geblieben. Dann, wir müssen auch auseinanderhalten, was ist Konferenz, wo alle mal zusammen sind und was ist dann wirkliches Wirken des Heiligen Geistes. Und dann auch Gemeindewachstum. Viele Gemeinden, die nehmen von der Gemeinde Leute darüber und von der Gemeinde gehen Leute dann wieder darüber und so wird dann hin und her gependelt. Das ist nicht Gemeindewachstum. Gemeindewachstum ist, wenn Sünder aus der Welt sich bekehren. Leute von der Straße sich bekehren und bei der Gemeinde bleiben bis zum Schluss. So, und das ist dann Erweckung. Erweckung ist, dass Leute dazukommen. Okay. Dann, ich beantworte noch zwei Fragen. Also du siehst, also Fragen werden gestellt. Interessant. Und das ist schon eigentlich auch eigentlich eine Möglichkeit zur Verkündigung. Dann kann ich den Heiligen Geist genauso anbeten, wie ich den Vater und den Sohn anbete. Wünscht er das? Oder sieht er auch wieder lieber, dass man nur Jesus, den Vater und Jesus anbetet oder der Anbetung auf ihn zukommt? Also Jesus hat, solange er hier auf dieser Erde lebte, keine Anbetung angenommen. Er sagte, niemand ist gut, das haben wir letztes Mal gehabt, war die Frage auch, außer der Vater. Alle Ehre gebührt dem Vater. Jesus hat immer den Vater geehrt, den Vater groß gemacht. Anbetung gehört allein Gott im Himmel. Also Gott im Himmel. Jesus ist jetzt im Himmel, also kannst du ihn anbeten. Der Heilige Geist, wo ist der? Der ist beides, im Himmel und auch auf Erden. Also der Heilige Geist, deshalb ist es kein Verbrechen, den Heiligen Geist anzubeten, weil er bei Gott ist, vertritt uns sogar am Thron Gottes, steht am Thron Gottes und so weiter. Und Heiliger Geist ist auch eine Gottheit, die dritte Person der Gottheit. Er vertritt uns dort im Himmel und so weiter. Und Jesus sagt zum Beispiel, wer mich sieht, sieht auch den Vater. Jetzt ist ein Bibelausleger einmal gesagt, was ist Vater, Sohn und Heiliger Geist? Und ich finde die Erklärung nicht einmal die schlechteste, also von der Trinität. Er sagt, Gott hat sich verkleidet als der Schöpfer, Gott Schöpfer. Gott hat sich verkleidet, als er auf diese Erde kam, Jesus als der Erlöser. Denn in der Bibel heißt es, und Gott hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Und dann der Heilige Geist. Und dann sagt er auch, die dritte Verkleidung, die jetzt in der Gemeinde geschieht, ist Heiliger Geist. Und Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Durch was ist er da? Durch den Heiligen Geist. Also kann durchaus sein, das ist ein Geheimnis, wollen wir nicht groß diskutieren. Wo ist Jesus? Verstehst du? Ist er jetzt durch den Heiligen Geist gegenwärtig? Wie betet man richtig? Wir haben eine Formel, die irgendwo in den Evangelien, nicht in den Evangelien, in den Episteln ist. Wir sollen zum Vater beten, im Namen Jesu, durch den Heiligen Geist. Also, da haben wir alle drei. Und eigentlich der Empfänger unserer Gebete für den Vater und den Sohn ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist nimmt unsere Bitten und vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen am Thron Gottes. Also wenn du was von Gott haben willst, du kommst allein ohne den Heiligen Geist nicht durch. Du brauchst also den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ja der Ansprechpartner für Vater und Sohn. Also, du musst lieb zum Heiligen Geist sein und sagen, Heiliger Geist. Und wenn ich so mit Sünder bete und schnelles Gebet brauche mal und nicht lang beten will und kann und möchte, dann mache ich so, Heiliger Geist, verkläre ihm Jesus, mach ihm Jesus groß oder zeig ihm, wer Jesus ist oder bring ihm Jesus nahe, Heiliger Geist. Also der Heilige Geist ist hier auf dieser Erde, ist unser Ansprechpartner, die Sekretärin sozusagen. Katholiken haben Mutter Maria dafür genommen. Das ist also Unterstellung. Es ist also, der Heilige Geist ist also dieser Ansprechpartner hier. Und ich denke, das ist auch gut so. Was habe ich hier noch? Wie beten wir also richtig? Im Geist und in der Wahrheit sollen wir beten. Und der Heilige Geist ist der Dolmetscher, der Überbringer der Gebete. Und ohne den Heiligen Geist kommen unsere Gebete bei Gott nicht an. Also das heißt, ohne Strom keine Funkverbindung. Die letzte Frage, die da war. Was muss ich tun, um die Errettung zu erhalten? Eine gute Frage. Was muss ich tun, um die Errettung zu erhalten oder zu bekommen? Zuerst einmal ganz einfach, das Angebot Gottes annehmen. Jesus annehmen. Ganz einfach. Wie nimmt man seine Errettung an? Wie macht man das? In der Bibel heißt es, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Also, Jesus, hilf mir. Oder Herr, rette mich. Oder Herr, hilf mir. Oder ein Gebet, das Gott immer hört. Herr, erbarm dich meiner. Ganz einfach. Errettung gibt es nur in Jesus. In keinem anderen Namen ist Heil und kein Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können. Und dann Johannes Kapitel 1. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Also ihn aufnehmen. Errettung ist eine Augenblickssache und du bist gerettet. So schnell geht es in Bruchteilen von Sekunden. Aber es ist ein Prozess, bis die Erlösung richtig umgesetzt ist. Bis du auf allen Bereichen umgesetzt ist. Also deshalb diese Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Also errettet wirst du in einer Hundertstel Sekunde. Jesus oder Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst, Saul von Tarsus. Aber jetzt und geh in die Stadt und man wird dir sagen, was du tun sollst. Zur Errettung gehört Sündenerkenntnis. Du kannst nicht errettet werden, wenn du nicht weißt, wovon du errettet werden sollst. Von deiner Sünde. Sündenbekenntnis, wenn du gemerkt hast, dass du ein Sünder bist. Gott sei mir Sünder gnädig. Du siehst der Zöllner im Tempel. Gott sei mir Sünder gnädig. Der war gerechtfertigt gleich. Dann als nächstes zur Errettung gehört Bruch mit der Sünde. Dass ich also die Sünde, mit der Sünde aufhöre. Was mir klar geworden ist, manche Sünden haben wir noch nicht erkannt. Da muss man auch, kann man auch nicht brechen. Auch verlangt auch Gott nicht. Denn in dem Augenblick, wo ich sage, Jesus errette mich, Jesus vergib mir alle meine Sünden, sind mir alle meine Sünden vergeben. Aber noch nicht alle Sünden in meinem Leben ausgeräumt. Da ist die Wohnung übergeben, aber noch nicht entgiftet und entrümpelt und noch nicht neu gerichtet oder renoviert. Also da fehlt noch sehr viel. Aber die Übergabe passiert innerhalb ein paar Sekunden. Dann kommt die Taufe. Gehört auch zur Errettung. Die Bibel sagt, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Dann die tägliche Reinigung. Das gehört also, dass ich täglich putze. Stell mal vor, wenn ich sage, ich bin einmal, habe meine Wohnung einmal gekehrt und die nächsten 40 Jahre werde ich nicht mehr kehren. Oder die Wäsche nicht mehr waschen. Also diese, oder mich selbst nicht mehr waschen oder sonst was. Verstehst du, diese tägliche Reinigung, das gehört also, diese tägliche Reinigung ist also eine Notwendigkeit. Und Jesus wäscht den Jüngern die Füße und Petrus wehrt und sagt, nein, nein, Herr. Und dann sagt der Herr, ja doch, nur die Füße. Warum? Weil die Füße mit der Erde Berührung haben. Und alles, was mit der Welt Berührung hat, du gehst draußen, bist unterwegs und hast mit ungläubigen Menschen Berührung, okkulten, besessenen, belasteten Menschen hast du Berührung, dann musst du da dich reinigen lassen. Und dann, um gerettet zu werden, dann kommt der Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, gegenüber der Leitung des Heiligen Geistes. Dann, für mich ist es sehr wichtig, Zugehörigkeit zur Gemeinde. In Apostelgeschichte 4, da heißt es, Kapitel 4, Vers 22, und sie blieben zusammen im Brotbrechen, in der Gemeinschaft und im Gebet. Also sie blieben zusammen in der Lehre. Sie blieben dieses Zusammensein. Du allein bist zu schwach. Du brauchst die Ermutigung deiner Brüder und Schwestern. Also die sich gegenseitig da so hochmöbeln. Dann dieses Bleiben in Jesus. Bleiben im Wort. Bleiben im Vertrauen zu Gott. Nur so kann man. Also das ist ein Prozess. Aber irgendwo fängt es an. Dann ganz arg wichtig ist, das Bekenntnis zu Jesus. Also ich denke, nachdem wir Jesus aufgenommen haben in unserem Leben, das nächste, ich gehe um die Ecke und sage, Leute, hallo, ich bin Kind Gottes geworden. Denn das ist so wichtig. Wenn ich mich nicht bekenne zu Jesus, kommt der Teufel und sagt, das ist alles nicht wahr. Das ist alles nur eingeredet. Hast nur einen suggeriert und eingebildet und so weiter. Wir müssen das aussprechen. Ich bin Kind Gottes. Das geschieht zwar jetzt, manchmal, wenn es so im Gottesdienst passiert, sag Ja zu Jesus und du sagst Ja zu Ja, Jesus. Es geschieht ein Bekenntnis. Aber am besten, am stärksten wirkt es, wenn du draußen vor Ungläubige das bekennst. Deshalb Zeugnis geben, Traktate verteilen und dergleichen ist ganz arg wichtig, dass man Jesus Menschen gegenüber draußen bekennt. Dann als nächstes, was zur Errettung gehört, zu diesem Paket Errettung. Du siehst also, es ist viel mehr drin als nur, ja, Jesus, komm in mein Leben. Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Werdet voll Heiligen Geistes. So, das war's. Wir stehen auf und beten und danken Gott. Siehst, drehst du die Musik auf? Wir wollen Gott danken. Wir haben jetzt zuerst mal die Fragen beantwortet. Du siehst, wir sind noch nicht weit gekommen. Ich habe noch eine gute Botschaft in Salamitechnik, die Gott uns gibt. Wir strecken unsere Hände zum Himmel und beten ihn an. Halleluja, Vater, ich sage dir Dankeschön. Ich preise dich heute, dass du so ein guter Gott bist und dass du den Heiligen Geist gibst denen, die ihn darum bitten. Herr, und weil du ein guter Vater bist und gute Gaben gibst, wollen wir uns heute Abend überraschen lassen von all den wunderbaren Segnungen des Himmels. Halleluja. Lass dich von Gott überraschen. Lass dich von Gott segnen heute Abend. Lass dich von Gott berühren heute Abend. Und sag, Herr, meine Hände sind ausgestreckt. Wer ein Vater zum Kind, wer ein Kind zum Vater kommt, so komme ich her zu dir. Ich will dich empfangen. Ich will dich berühren, Heiland. Und ich will fest bei dir bleiben. Ich will dich nicht lassen. Und ich will von dir nicht weichen. Keinen Augenblick. Vater, ich will bei dir bleiben. Halleluja. Segne mich. Oh, Gloria. Lass uns in Sprachen noch Gott anbeten. Nimm dir die Freiheit. Bete Gott im Geist an. Und das ist, wo der Herr vieles bei dir freisetzt. In Sprachen beten. Deinen Heiligen Geist reden lassen. Du kannst beten, aber der Heilige Geist will durch dich beten. Shiko duri balara mashite liraman dire beshiti. Ora mashiko duri barana singala rabashi. Undara masindo li katashi duri sala. Indara barana kota rashi la rasara. Bundi diri. Ure la rale dalara bukashata. Issala mo santa lera mo kora da shiti. Indare mikita. Nitu resita. Loma nina monikitira. O Herr, lass die Freude des Heiligen Geistes durch uns pulsieren, so dass wir kein Stroh brauchen und keinen Ersatz brauchen, sondern dass wir alles in dir haben, die ganze göttliche Fülle. Herr, und wir wollen zu der ganzen Fülle Gottes kommen. Halleluja, Halleluja. Preis Gott, das Volk, das im Dunkeln saß, sieht ein großes Licht. Wir wollen dieses Licht heute Nachmittag sehen. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Preis Gott. Nimm Platz. Gott möge dich segnen. So, heute mein Thema, Gott gibt in Salamitechnik, schrittweise. Gottes Offenbarungen sind schrittweise auf uns, zu uns gekommen. Zuerst Adam und Eva, dann Henoch, dann Noah und dann Abraham, dann Moses, dann die Propheten und dann die Schriftgelehrten und so weiter. Und zuletzt hat Gott durch seinen Sohn zu uns geredet, so wie wir im Hebräerbrief lesen. Gott lockt uns zuerst einmal mit kleinen Geschenken. Da eine Kleinigkeit und dann eine Kleinigkeit und dann eine Kleinigkeit. Und Gott greift ein, immer wieder in Situationen, wenn es nötig ist. Und das überrascht uns. So arbeitet Gott. Gott ist nicht, dass er uns einfach nur überschüttet mit seiner Herrlichkeit. Wenn Gott uns alles auf einmal zeigen, auf einmal geben würde, du würdest kaputt gehen. Du würdest sterben. Wenn du plötzlich das Licht der Sonne siehst und in Marzahn, als die letzte Sonnenfinsternis war, war ein dummer kleiner Junge oder Teenager, der hat ohne Schutz in die Sonne geschaut und 80% seines Augenlichts zerstört. Also du kannst die Sonne nicht einmal angucken und wie willst du die Herrlichkeit Gottes angucken? Aber so Stück für Stück, Etappe für Etappe. Und so erleben wir auch die Herrlichkeit Gottes. Gott gibt uns nicht alles auf einmal. Meistens wirkt Gott durch Pannendienste. So sind viele Mitglieder beim ADAC geworden. Einmal abgeschleppt, verstehst du, und dann als Dankeschön Mitglied geworden. Gott hilft durch Pannendienste, durch Hilfsdienste, durch Erste Hilfe. Und das ist man so dankbar nachher. Weil er einmal geholfen hat, dann geht man zweites Mal dorthin. Wir kommen zu Gott und wir erleben Gott durch sein Eingreifen. Zuerst einmal, Gott dient uns ohne Vorleistung. Also wenn Gott uns was schenkt, ohne Vorleistung, ohne Ursache, vielleicht sogar ohne dass er was von uns hat, er dient uns einfach, er beschenkt uns. Und alles, was wir haben, haben wir schon im Voraus bekommen. Wir waren Sünder, hat er die Erlösung uns geschaffen. Und das ist alles Gnade. Zuerst einmal begegnet Gott uns in seiner Gnade und wir glauben natürlich, jeder Segen hat eine Ursache, weil ich so lieb bin, weil ich so viel bete und so viel faste und so viel opfere und so viel Gutes tue und so weiter. Deswegen würde Gott mich segnen. Vergiss das alles. Das macht er nicht. Er segnet dich am allermeisten, wenn du am unwürdigsten bist. Hast du das schon erlebt? Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Gott spricht uns in seiner Gnade gerecht, ohne Gegenleistung, ohne dass du nachher anständig lebst. Weißt du, das ist, Gott heilt so viele Menschen. Wir sehen das auch beim Billy. Da sind so viele Menschen geheilt worden, die haben nichts getan. Die sind nur gekommen, angenommen, geglaubt, Amen gesagt und war schon passiert. Aber sie haben die Heilung nicht behalten. Weißt du, es ist etwas anderes, Heilung bekommen und Heilung behalten. Befreiung bekommen und Befreiung erhalten sind zwei Paar Stiefeln. Vergebung der Sünden bekommen und Vergebung der Sünden behalten. Also das ist eine andere Sache. Deshalb empfangen, das geht in 5 Sekunden. Behalten, brauchst du 50 Jahre. Bewahren, erwirtschaften und was es auch immer ist, brauchst du Jahrzehnte. Wir erfahren Gott schrittweise. Die Bibel sagt, wir gehen von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung, von Sieg zu Sieg. Wenn du einen Teufel überwunden hast im Namen des Herrn, haben schon alle anderen sich schon gebückt vor den Teufeln. Dann kommt der nächste dran und der geht schon tiefer und am Schluss, wenn du nachher zum letzten kommst, legen sie schon auf die Knie. Aber wir müssen zuerst einmal einen Sieg auf einem Bereich irgendwo erreichen im Namen des Herrn. Wenn wir auf einem Bereich den Sieg errungen haben, geht es dann nachher wie ein Dominoeffekt. Dann kippt alles nacheinander. Aber einmal und so von Erfahrung zu Erfahrung. Wir erfahren Gott schrittweise, das ist meine Botschaft. Und die Erfahrung Gottes, die wir machen, ist durch Fehler. Wir machen Fehler. Wir versagen, wir kommen zu kurz. Und da ist, wo Gott eingreift. Wir erfahren Gott durch sein Wirken und wir sind nur Zeugen. Wir können nur sagen, Herr, das hast du gemacht, das war nicht ich. Ich hätte es nicht geschafft. Wir erleben also Gott als Zuschauer, Anwesende, einfach die dabei waren, als Beobachter. Wir erleben also Gott gar nicht so, wie wir das manchmal denken. Mann. Wir sind ergriffen, wir staunten. Und staunen. Eigentlich das Normale ist, man staunt, was hat Gott hier alles getan. Das ist also, wie man Gott erlebt als Zuschauer. Und je länger wir da sind und gaffen und zuschauen und staunen und wundern, desto mehr kriegt man mit. Desto mehr hat man nachher zu berichten. Und dann kommt der Reporter, unser Journalist, was haben Sie gesehen? Was ist passiert? Was hat er gesagt? Was hat er gemacht? Wie ist das vor sich gegangen? Je länger wir in der Gegenwart Gottes sind, je länger wir bei Gott sind oder in dem Umfeld des Geistes, des Wirken des Heiligen Geistes sind, desto mehr bekommen wir mit. Plötzlich sind wir am Schluss Insider. Da kriegst du was mit und da kriegst du was mit und da siehst du, was er bei dem getan hat. Eigentlich musst du gar nicht so viel erleben. Es reicht schon, wenn du siehst, was er bei anderen tut. Und dann siehst du die Größe Gottes, du erkennst Gott, wenn du siehst, was er bei den anderen macht. Und es wäre schlimm. Weißt du, wer den anderen vergibt? Du hast ja keine Ehe gebrochen, aber der hat es gebrochen, verstehst du? Und der hat es nötig. Meine Schwiegermutter, als mein Schwager sich bekehrte, oder Schwägerin sich bekehrte, die waren alkoholabhängig etc. Ja, die haben es nötig gehabt, sie zu bekehren. Die haben es ja nötig gehabt. Aber wir nicht. Wir alle haben es nötig. Aber du siehst, also ist es manchmal so gut, dass du bei anderen siehst, was Gott... Du musst nicht rauschgiftsüchtig sein, aber du siehst, wie Gott Rauschgiftsüchtige befreit. Oder du musst nicht in Depression verfallen, du siehst, wie Gott bei anderen tut. Und dann sagst du, Mensch, das kann er bei mir auch. Also bei mir ist es ist nicht so schlimm, aber du kannst das auch, Herr. Also wir orientieren uns sehr viel an andere. Also je länger wir bei dem Heiland sind, desto mehr werden wir inspiriert. Je mehr sehen wir die Zusammenhänge, wie das wirklich funktioniert. Ich habe 11-mal den Film Die Zuflucht von Corrie ten Boom vorgeführt. 11-mal. Also das erste Mal bist du weg. Das zweite Mal, da siehst du schon auf Details. Und also beim 10. Mal habe ich gesehen, dass die Betsy gar nicht tot ist, die blinzelt bei der Filmaufnahme. Also das siehst du ja nicht. Denn so lange kann niemand ohne zu blinzeln liegen. Du siehst also dann Details. Und dann siehst du, wie das alles so gemacht wird und die zusammenhängt. Je länger du eine Sache beobachtest, je öfter du eine Sache wiederholst, Das erste Mal ist ja aufregend. Aber je länger du beim Heiland bist, desto mehr durchschaust du die Sache, desto mehr bist du in eine Sache verwickelt plötzlich. Der war auch dabei. Du bist ein Galiläer. Deine Sprache verrät dich. Also ich habe dich auch gesehen da beim Essen austeilen und so weiter. Du warst auch dabei. Auch wenn der nicht viel getan hat. Du warst auch beteiligt. Gott gibt uns aus freien Stücken. Freiwillig muss es nicht, aber tut es. Er gibt gerne. Er freut sich, wenn du überhaupt bittest und sagst, Gott, das und das und so weiter. Er gibt uns freiwillig, er lässt sich aber nicht erpressen. Gott, ich habe ein Recht. Weißt du, du hast bei Gott kein Recht. Alles, was du hast, ist Gnade. Ich habe ein Recht. Ich habe kein Recht auf Heilung. Ich habe kein Recht auf Befreiung. Ich habe kein Recht auf Erlösung. Aber Gott gibt mir das freiwillig, gerne. Recht. Weißt du, wenn manche Christen kommen, ich habe ein Recht. Du hast kein Recht. Er gibt. Und jetzt pass auf, Gott gibt stückweise. Warum er stückweise gibt? Weil wir noch nicht reif sind dafür. Wenn ich jetzt einem kleinen Kind die höhere Mathematik lehren würde und er hat noch nicht mal das ABC und nicht mal eins und eins weiß noch nicht, wie viel das ist und so weiter. Wäre Wahnsinn. Verstehst du jetzt gleich das Große zu geben? Gott fängt ganz klein und überspringt nichts. Er gibt, wenn wir dafür reif sind, wenn wir es verkraften können. Wenn wir es verantworten können auch. Und wenn wir es brauchen. Stell dir mal vor, wir haben manchmal Sachen, die liegen nur rum. Ich brauche das jetzt nicht. Aber er gibt's, wenn wir es brauchen. Wenn es soweit ist. Er lässt sich nicht zwingen, uns zu geben. Er gibt gerne und ohne Zwang. Er gibt willig. Was macht Gott? Er gibt uns auf Raten. Gott gibt uns auf Raten. Immer in schöne Rationen verpackt. Stulle für Stulle. Richtig dosiert, nicht zu viel und nicht zu wenig. Er weiß die Menge, die du jetzt gerade verkraften kannst, wie groß dein Magen ist. Und bei uns ist oft das Auge größer als der Magen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Immer, wir wollen immer mehr haben, aber wir verkraften das nicht. Wir können nur einen Schnitzel gleichzeitig essen. Er weiß das Quantum, das wir verkraften könnten, und er passt seine Gaben unseren Bedürfnissen immer an. Ganz geplant und ganz bewusst. Er gibt uns 1 Euro und jetzt gehst und kaufst dir ein Stück Waffel oder Eis oder was das auch immer ist. Das nächste Mal, du lernst umzugehen. Gott lehrt uns gleichzeitig, indem er uns gibt, lehrt uns bestimmte praktische Dinge. Wir beten dem Vater unser tägliches Brot gib uns. Das wäre doch so schön. Der liebe Gott würde mir gleich Geld geben für die nächsten 50 Jahre. Hätte ich ausgesorgt. So 300 Millionen im Lotto gewinnen. Nein, er gibt uns Stückchen immer Tag für Tag. Unser tägliches Brot gib uns heute. Täglich haben sie das Manna bekommen. Alles, was wir haben, ist stückweise. Abschnitt für Abschnitt. Und auch unsere geistige Entwicklung. Gott gibt uns immer stückweise. Zuerst Baby, Säugling, Baby, dann Teenager, dann junger Mann, dann erwachsen und mündig. Gott, so geht es stückweise. Und in jeder Lebensphase haben wir was anderes durchzumachen. Wir durchlaufen Lebensphasen. Das sind auch so Abschnitte. Wenn du das einmal begriffen hast, dann wirst du nicht mehr so gierig sein. Herr, ich möchte nochmals jung sein. Nein, du kannst auch im Alter einiges für Gott bewirken. Und du kannst in jeder Lebensphase das Optimale machen, wenn du es nur begreifst. Wir lernen immer Klasse für Klasse, Lektion für Lektion. Und wenn wir die eine Lektion gelernt haben, kommt die nächste. Aber manche müssen eine Lektion 5-mal durchmachen. Und deshalb, ich denke, es ist wichtig, dass wir nicht immer von vorne anfangen. Und Leute, die nicht beständig sind, nicht im Wort Gottes bleiben, nicht gegründet sind im Wort Gottes, die mal da und mal dort sind, die fangen immer von vorne an. Paulus sagt, oder Hebräerbriefschreiber sagt, lass uns aufhören mit Handauflegung, mit den Lehren von Handauflegung. Lass uns aufhören mit Taufen. Lass uns aufhören mit Bußen. Lass uns aufhören mit den Auferstehungen. Lass uns aufhören und lass uns fortfahren. Wir sollen also aufhören mit wieder über die Handauflegung in der Botschaft. Und jetzt wieder über Sünden bekennen. Und jetzt noch über die Taufe. Oder über die Taufen im Plural. Das ist Unsinn. Immer wieder das Gleiche. Wir sollten fortfahren. Wenn du getauft bist, bist getauft und brauchst nicht mehr sich nochmals taufen lassen. Wenn du gesegnet worden bist, dann bist du gesegnet und musst nicht nochmal segnen lassen. Und der Segen geht den Rest deines ganzen Lebens. Weißt du, immer sich wieder neu segnen, ist schön. Aber der Gesegnete ist gesegnet. Es sei denn, du schließt wieder einen neuen Bund mit Gott. Dann kommt wieder ein neuer Segensspruch oder neue Situation. Gott gibt uns immer in Etappen schrittweise und er geht auch mit uns schrittweise vorwärts. Er sagt nicht alles auf einmal. Ist ja so schön, ich wüsste alles auf einmal. Fantastisch. Aber als das erste Wunder geschah, und so passieren auch Wunder, auch jedes Wunder, und dein Leben sollte ein Wunderleben sein, und dass du nachher nicht mehr staunen musst und sagst, ach, das war ein Wunder. Also eigentlich für Gott sind Wunder ganz stinknormal. Ein ganz normaler Zustand sind Wunder für Gott. Und auch für uns Gläubige sollten Wunder selbstverständlich sein. Also keine Sensation. Für mich sind Wunder keine Sensation. Also wenn da jetzt jemand krank wird, kein Problem für mich. Oder sogar Totenauferweckung, für mich kein Problem. Wenn es nötig ist, wird ein Toter auferweckt. Oder irgendeine Segnung, irgendetwas zu empfangen, ist kein Problem, wenn man das weiß. So, wie funktioniert so ein Wunder? Im Johannesevangelium, da haben wir das Wunder in Kana, das Jesus getan hat, füllt die Krüge. Er hat nicht gesagt, jetzt verwandelt Wasser in Wein, füllt die Krüge. Und als sie das getan haben, sind sie zum Meister gekommen, Herr, wir haben es getan. Und was ist jetzt dran? Gib dem Speisemeister. Und in dem Moment, wo sie dem Speisemeister gaben, ist es in Wein verwandelt worden. Würde er uns alles auf einmal zeigen, würden wir die Krüge nicht mit Wasser füllen. Da sagen, nee, da reicht schon ein Glas, Becher, das geht man dem Meister und das reicht schon. Wir würden vieles auslassen, vieles überspringen. Wie kam Israel aus Ägypten raus? 10 Plagen. Und jetzt wird die Frage auch für die Erlösung. 10 Stufenplan. 10 Plagen. Der Teufel lässt sich beim ersten Mal nicht geschlagen, gibt nicht auf, kapituliert nicht. Wir müssen auch Stück für Stück befreit werden. Zuerst kommt weg von Rauchen, dann weg von Saufen, dann weg vom Lügen, dann weg von dem. Und so halt eins nach dem anderen fällt ab vom alten Wesen. Und am Schluss kann wieder das Neue ausschlagen, dann kann wieder Frühling kommen. Aber zuerst müssen der alten Blätter alle nacheinander abfallen, Stück für Stück. Du wirst also nur Stück für Stück befreit. Gott nimmt uns auch nicht alles auf einmal weg. Stell dir mal vor, da könnt uns jetzt wegnehmen aus dieser Welt und in die Quarantäne stecken. Wäre eine Möglichkeit, ins Kloster. Aber das würdest du nicht verkraften. Da würde dein Herz, deine Seele nicht mitgehen. Israel auf dem Weg ins gelobte Land musste 42 Stationen durchlaufen. Wo sie sich lagerten, damals eine Woche, dort ein halbes Jahr und dort etwas länger und dort nicht so lange. Dort gab es das. Und in jeder Station haben sie was Besonderes erlebt. Bei Gott kommt man nur schrittweise vorwärts. Zu langsam für uns, weil wir das Tempo haben in unserem Leben. Unser Wissen ist ein Stückwerk. Auch die Offenbarung. Zuerst erkennst du dich als Sünder, dann total verloren, total verdorben. Herr, in mir wohnt nichts Gutes. Römer 7, Katastrophe. Herr, ich vergehe, ich bin unreiner Lippen. Alle haben, Jesaja hat das Gleiche. Die erleben immer das Gleiche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, mein Herr. Und dann, er nimmt Kohlen vom Altar, reinigt meine Lippen. Und dann ist jemand in Christus, wo es nichts mehr verdammlich ist. Und dann geht Stück für Stück weiter. Und dann merken wir, ich kann nicht. Gott führt auch Paulus wurde schrittweise geführt. Paulus wurde errettet auf dem Weg nach Damaskus. Gott begegnete, er hat ihm nicht alles gesagt. Er sagt, geh in die Stadt und man wird dir sagen, wie es weitergeht. Und dort war Ananias. Und dort blieb er ein paar Tage, dann musste bei Nacht und Nebel abgeschoben werden. Nach Tarsus, dort war er dann eine Weile, dann geht er in die Wüste Arabiens, 3 Jahre lang bringt er zu in der Wüste Arabiens, dann holt Barabbas ihn nach Antiochien, dort dient er eine Weile mit anderen Geschwistern zusammen und dann sagt der Heilige Geist, sondert mir aus, es geht Etappe für Etappe. Schritt für Schritt. So auch die Offenbarung geschieht stückweise. Gott selbst hat sich nicht auf einmal offenbart. Er war nicht einmal in der Lage, auf einmal die Welt zu schaffen. Das für Gott wäre doch eine Kleinigkeit gewesen, ein Klacks, und die Erde steht. Aber nein, es werde Licht, ist das und das und das und das. Sechsmal ist Gott sehr aktiv und jeden Tag was anderes. Also praktisch, und ein Tag ist 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag in der Bibel. Also wenn man das nimmt, diese 6000 Jahre, du siehst also, um Licht anzumachen, Licht anzubringen, braucht er 1000 Jahre. Um die Sonne zu kreieren oder was sonst auch immer sein mag, sondern hat er es am dritten Tag geschaffen oder gesetzt. Also die Sonne, es ist nicht, wir haben nicht das Licht von der Sonne. Es gibt ja das kosmische Licht auch noch. So, alles stückweise. Wir lernen jeden Tag mehr, wenn wir richtig wandeln und leben. Jeden Tag mehr. Wir wachsen stückweise. Es gibt so eine alte Geschichte nach dem Krieg, also die älteren Geschwister werden es vielleicht kennen, Vater und Sohn, so Karikaturen. Vater und Sohn, und da ist ein Vater, der will messen, oder der Junge fragt, Vati, wie groß bin ich? Dann geht der Vater hin an einem Baum, wäscht den Jungen ab und schlägt ein. Nagel und sagt, so groß bist du. Nach einem Jahr zum Geburtstag geht der Sohn zum Baum hin, will sehen, ob er dieses Jahr gewachsen ist. Plötzlich schreit er, Vati, ich schrumpfe. Der Baum ist schneller gewachsen wie er. Vati, ich schrumpfe. Es gibt Christen, die schrumpfen. Warum? Weil andere schneller wachsen. Warum wachsen andere schneller als du? Der Baum wächst schneller als du. Der hat auch nicht gesündigt. So, deshalb wächst er schneller. Nur nebenbei. Wir wachsen Tag für Tag. Alle 7 Jahre erneuern sich deine Zellen. Du bist nicht mehr, alle 7 Jahre bist du nicht derselbe Mensch mehr. Wir wachsen in der Erkenntnis. Auch in der Freiheit. Wir wachsen schrittweise. Auch der Segen wächst schrittweise, Stück für Stück. Der Segen wird immer größer. So, ich will dich segnen und dich zum großen Segen machen für alle Völker, der Segen Abrahams. Zuerst einmal ist der Abraham, dann kommt Isaac, und dann hat er Zwillinge, und dann die Zwillinge, wieder Esau und Jakob, beide haben 12 Söhne. Also, die wachsen massenweise dann. Erst in der dritten Generation, im dritten Abschnitt, da geht's explosionsartig weiter. Wir wachsen von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung. Römer Kapitel 5, Vers 3 und folgende Verse. Denn wir wissen, und jetzt pass mal auf, wie wachsen wir? Wie gibt Gott uns? Wie segnet er uns? Und das alles schrittweise. Salami-Technik, so Scheibchen für Scheibchen, ganz dünne Scheibchen, Hobelfleisch. Denn wir wissen, dass Leiden zur Standhaftigkeit führt. Okay, das wissen wir. Leiden zur Standhaftigkeit. Standhaftigkeit aber führt zu Bewährung. Und Bewährung festigt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber gibt uns Gewissheit, dass Gott uns nicht fallen lässt. Also du siehst, Stück für Stück. Zuerst Leiden, dann Standhaftigkeit, dann Bewährung, dann Hoffnung. Gibt's nicht alles auf einmal. Auch die Erkenntnis. Was ist die Wahrheit? Je mehr du anfängst, eine Sache zu betrachten, desto mehr Licht bekommst du über die Dinge. Je intensiver du das anschaust. Ich sage immer wieder, Leute, ihr müsst immer wieder in den Gottesdienst kommen. In einer Predigt kann ich euch nicht alles sagen. Und auch in 10 Predigten kann ich euch nicht alles sagen. Deshalb, wir müssen immer wieder Wort Gottes hören. Wir glauben, wir wissen's. Genauso wie mit dem Essen. Du musst jeden Tag neu essen und trinken, das reicht nicht. Alles, was von Gott kommt und was Gott uns gibt, es gibt uns in Raten. Das habe ich euch vorhin gesagt. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 22, auch den Heiligen Geist. Glaub nicht, dass wenn du die Taufe im Heiligen Geist bekommst, dass du vollkommen bist, fertig bist. Das ist Zungenreden, ist nur der allererste Anfang. Das ist der Anfang nur. Oder die Heilsgewissheit. Jeder, der Jesus Herr nennen kann, hat den Heiligen Geist, ein gewisses Maß am Heiligen Geist. 2. Korinther 1, 22, er hat seinen Geist uns geschenkt als Unterpfand für das, was er uns noch geben will. Also wir haben den Heiligen Geist bekommen als Anzahlung für das, was er uns noch geben will. Also es ist genauso, als wenn du jetzt eine Sache irgendwo bestellst und abholst, damit du aber nicht vergisst, musst du anzahlen, 100 Euro. Und so hat Gott gemacht, eine Anzahlung, kleine Anzahlung. Denn er weiß ganz genau, wenn du angezahlt hast, wirst du die Sache auch wieder abholen. Und die Sache geht weiter. 2. Korinther 5, Vers 5. Tatsächlich wirkt Gott schon an uns. Das ist doch wirklich wahr. Und du sagst ja, was tut Gott an dir? Plötzlich, du bist ruhiger, bist gelassener, bist getroster. Oder ja, kannst vergeben, kannst loslassen. Weißt du, Gott wirkt an uns. Die meisten Leute, die denken, da muss eine Explosion passieren, dann hat Gott etwas an mir vollbracht. Nein, Stück für Stück. Und Paulus sagt hier, tatsächlich wirkt Gott schon an uns, damit das geschehen kann, das, und so weiter, hat er seinen Geist uns gegeben. Deshalb bin ich auch in der Lage, in jeder Lage zuversichtlich. Also, dass du immer ruhig sein kannst, zuversichtlich sein kannst, ist schon ein Wirken Gottes, das du beobachten kannst. Ich weine nicht mehr so. Ich jammel nicht mehr so. Ich zittere nicht mehr so. Oder ich habe nicht mehr so viel Angst. Oder, und so weiter. Paulus sagt weiter, ich bin zuversichtlich. Ich weiß, solange ich in diesem Körper lebe, bin ich vom Herrn getrennt. Aber mit jedem Tag komme ich Gott näher. Das weiß er auch. Ich weiß, solange ich in diesem Körper lebe, bin ich vom Herrn getrennt. Wir leben ja noch in der Zeit des Glaubens, noch nicht in der Zeit des Schauens. Also Stück für Stück, Etappe für Etappe. Er hat uns noch nicht alles gegeben, aber angezahlt hat er. Was hat der Heiland dir alles angezahlt schon? Gott gibt uns Erkenntnisse und die erste große Erkenntnis, die Gott uns gibt, ist Sündenerkenntnis. Das ist schlimm. Der Heilige Geist deckt auf und der Heilige Geist deckt zu. Und die zweite große Erkenntnis, er hat alles für mich getan, ich muss nichts mehr tun. Es ist vollbracht. Und so geht's weiter fort. Also die Erkenntnisse Gottes, Gott gibt uns Stück für Stück. Er befreit uns auch Stück für Stück. Wir haben das Erbe als Anzahlung bekommen. Epheser Kapitel 1, Vers 13 und 14. Durch ihn habt ihr auch das Wort der Wahrheit gehört, die euch die Rettung bringt. Und habt dieses Wort im Glauben auch angenommen. Also noch nicht vollkommen begriffen, aber im Glauben angenommen, im Vertrauen angenommen. Durch ihn hat Gott euch den Heiligen Geist gegeben, also durch Jesus, den er seinem Volk versprochen hat. Und hat euch damit ein Zeichen aufgedrückt. Du bist markiert. Gebrandmarkt. Dieser Geist bürgt uns dafür, dass wir auch alles andere bekommen werden, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Also wir haben noch nicht alles bekommen, aber wir werden alles bekommen, was Gott seinem Volk, seinen Kindern zugesagt hat. Das wird kommen. Deshalb sei nicht verzweifelt, wenn du es noch nicht hast. Sei nicht verzweifelt, wenn du noch nicht so weit bist. Und vieles wirst du wahrscheinlich in diesem Leben nie mehr erleben. Brauchst auch nicht mehr erleben. Aber im anderen Leben wartet schon auf dich alles. Und deshalb sagt uns die Bibel, die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit, was noch kommt. Wir sind hier nur im Wartesaal. Wenn du erst im Zug bist, wenn du dann erst empfangen wirst, wenn du im Flugzeug sitzt, wenn du dann nach Hause gehst oder zu Hause ankommst, dann kommt erst die Herrlichkeit. Also manche Leute, und schon im Wartezimmer ist schon so schön, also oder teilweise, schon in der Erwartung. Aber wie wird es sein, wenn wir wirklich bei ihm sein werden? Also, deshalb verzweifle nicht, wenn es noch nicht ist. Dieser Geist bürgt uns dafür, dass wir auch alles andere bekommen werden, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Gott will uns die volle Befreiung schenken, durch die wir für immer sein Eigentum werden. Immer, wir sind und wir werden. Und du musst in diesem Spannungsfeld leben. Wir sind und wir werden. Gott gibt uns schrittweise. In 2. Samuel Kapitel 6 ist eine interessante Geschichte, ich streife es nur. Die Philister hatten die Bundeslade den Israeliten genommen. Was weiß ich, die haben eine Dummheit gemacht und die ging verloren. Saul ist gefallen und jetzt haben die Philister die Bundeslade. Jetzt wollen die abgeben, die Bundeslade. Passiert noch auf dem Transport, dass die Ochsen durchgehen. Gäule würde ich sagen, aber damals haben sie mit Ochsen das transportiert, Fische und Karren gebaut. Gott wollte nicht auf Karren, Gott wollte auf Händen getragen werden. Also das ist nämlich, weißt du, was Gott wollte? Und deshalb, es geht nie gut, wenn man so technisch Gott rüberbringt. So per Anrufbeantworter oder wie auch immer. Gott will auf Händen getragen werden. Das war, was Gott wollte. Aber die Israeliten haben gedacht, Gott kriegt einen schönen Karren und frische Ochsen und die sind durchgegangen. Und da fiel um und da starb sogar noch jemand dabei. Und jetzt, wie geht es jetzt weiter? Wie kommt Gott ans Ziel? Das ist die große Frage. Wir sind gewöhnt immer schnell, 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 so im Eilverfahren, instant alles, umrühren, Halleluja, fertig, das Gebräu, die Wiederherstellung. Und das gilt jetzt mir auch, wie geht unsere Wiederherstellung? Und die geht auch in Etappen Vorwärts. Der Teufel hat uns beklaut. Die Herrlichkeit Gottes ist von uns genommen worden. Wie kommt jetzt die Bundeslade nach Jerusalem? 2. Samuel 6. Zuerst mal 3 Monate bei Obed-Edom bleibt sie stehen. Und jetzt Vers 13. Als die Träger mit der Lade die ersten 6 Schritte ohne Zwischenfall zurückgelegt hatten, ließen sie anhalten und opferten Gott zum Dank einen Stier und ein Mastkalb. Also 6 Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis hierher. Und jetzt wird hier die Lade niedergelassen. Jetzt wird ein Ochse geopfert und ein Mastkalb. Und dann wieder, nachdem das gemacht wurde, wieder 6 Schritte. Und wieder ein Ochse und ein Mastkalb. Und dann wieder 6 Schritte. Eine richtige Blutspur von Obed-Edom bis nach Jerusalem war eine richtige Blutspur. Altar um Altar, alle 6 Schritte. Steht in der Bibel so. So, und das ist schleppend. Das ist langsam. Wie viele Tage sind sie unterwegs gegangen? Stell dir mal vor, du müsstest von hier bis nach Hohenschönhausen oder nach Potsdam. Müsstest die Bundeslade transportieren. So weit war es etwa. Oder nach Neuzelle. Da bist du Jahre unterwegs. Oder Jahrzehnte. Immer 6 Schritte und dann wieder opfern, danken, loben, preisen. Und so ein Ochse muss geschlachtet werden, muss verbrannt werden und warten, bis es restlos verbrannt ist. Und dann geht's wieder weiter. Also eine regelrechte Blutspur von Obed-Edom bis nach Jerusalem. Immer 6 Schritte. Mein Gott. Wie langsam, wie schleppend. Wie viel Geduld braucht man da, um ans Ziel zu kommen? Du siehst also, wenn du mit Gott ans Ziel kommen möchtest, brauchst eine Eselsgeduld. Und das ist wirklich wahr. 6 Schritte, Opfer und Danksagung. Wieder 6 Schritte und wieder Opfer und Danksagung und Altar. Wieder 6 Schritte, wieder Opfer und Altar und so weiter. Du brauchst Geduld, um die ganze Fülle Gottes zu erlangen, ans Ziel zu kommen. Das ist ein schmerzlicher Weg. Wie viele Tiere mussten da sterben, bis man das Ziel erreicht hatte? Wie viele Ochsen oder wie viele Jungkälber? Und da ist die Zahl 6. Warum 6? Warum nicht 7 Schritte? Wäre es heiliger gewesen. Aber warum 6? Gott sagte 6 Schritte. 6 ist die Zahl des Menschen. Von Gott vorgegeben. Die Zahl 6. 6 Schöpfungstage. Nur als Beispiel. Gott hat am 6. Tag, das ist kein Unfall, dass er erst am 6. Tag den Menschen geschaffen hat. Kein Zufall. Und das ist der Teufel jetzt. Und ich möchte sagen, weißt du, der Teufel möchte die Genmanipulation, er möchte diese Harmonie zerstören. Gott geht harmonisch vor, Stück für Stück. Das Buch Josua ist das 6. Buch in der hebräischen Bibel. Das Buch geht um Landeinnahme. Das gelobte Land muss jetzt eingenommen werden. Aber sie sind ausgezogen aus Ägypten. Aber jetzt kommt Josua, das 6. Buch. Und jetzt geht es um Landeinnahme. 6 Schritte. Und dann wieder Opferaltar. Und so kommt man vorwärts. In 1. Korinther Kapitel 13. Ist zwar von der Liebe diese Rede hier. Aber das geht darum, alles ist Stückwerk. Denn unser ganzes Wissen ist von Gott aus gesehen ein Stückwerk. Unser prophetisches Reden ist ein Stückwerk. Deshalb, wenn du eine Prophetie hörst, ist nicht bare Münze. Du kannst nicht sagen, Gott hat mir gesagt. Weißt du, dann fehlt noch die andere Seite. Jede Münze hat 2 Seiten. Es kommt die Zeit des Durchbrechens, die Zeit des Ankommens. Und weißt du, manchmal, wenn Gott sagt, sofort, kann es sein 40 Jahre. Das war in der Bibel. Oder viel länger. Oder wenigstens ein paar Tage, meistens am 3. Tag. Also wenn wir sehen, die Wunder Gottes, erst am 3. Tag. Also nicht gleich, sofort. Aber wir möchten sie sofort haben. Ich muss immer mit dem Licht gucken. Ich stehe irgendwo ein bisschen ungünstig. So. Wie heißt es dann weiter? Anfangs sagt Paulus dann, Kapitel 13, denn wenn ich die ganze Wahrheit, doch wenn sich die ganze Wahrheit zeigt, dann ist es mit dem Stückwerk vorbei. Also wenn die ganze Wahrheit kommt, dann kommt das Vollkommen, dann ist die Entrückung da oder die Gegenwart Gottes. Und Paulus sagt dann hier ein Beispiel. Anfangs, als ich noch ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich fühlte und ich dachte wie ein Kind. Dann aber wurde ich ein Mann, und du siehst also auch stückweise, oder Frau, und lege die kindlichen Vorstellungen ab. Jetzt sehen wir nun ein unklares Bild, wie in einem trüben Spiegel. Jetzt sehen wir alles so verschwommen, stückweise. Wir sehen noch nicht klar, aber wir sehen schon, und das ist das prophetische Reden, das prophetische Hören, das prophetische Predigen, das prophetische Beten, alles noch so verschwommen. Aber wir sind schon auf dem richtigen Weg. Dann aber sehen wir von Gott, stehen wir Gott gegenüber, und jetzt erkennen wir ihn nur unvollkommen, aber dann werden wir ihn völlig kennen, wie er uns jetzt schon kennt. Weißt du, Gott sieht uns, aber wir sehen ihn noch nicht. Er ist uns noch immer ein bisschen verschwommen. Alles, was wir jetzt haben, ist verschwommen. Stückweise. Bruchstückhaft. Wir erleben es immer so ruckweise. Das ist, wie wir Gott erleben, ruckweise. Wenn es passiert, dass du mal 3 Wochen da explodierst, da geht's auf. Nach der Bibelwoche, Evangelisation oder Gebetswoche oder Salbungswoche. Und dann 3 Monate Sendepause. Kennst du sowas? Mein Gott, was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich nicht aufgepasst? Aber weißt du, auch das, du musst ja das verarbeiten, verdauen, was du gehört, was du erlebt hast. Wir schlucken so viel wie ein Müllschlucker. Weißt du, es sind gute Sachen dabei. Aber wir schlucken alles und so weiter. Aber wir brauchen auch eine Zeit der Verdauung. Dass wir innerlich verarbeiten. Dass wir umsetzen. Sonst haben wir geistliche Verstopfung. Und so viele Christen leiden an geistlicher Verstopfung. Weil sie das nicht verdauen und nicht verarbeiten. Auch unser Lohn und unsere Segnungen sind stückweise. Wir kriegen immer als Tagelöhner. Immer für den Tag werden wir entlohnt. Du hast wohlgetan, mein Knecht. Es ist das Reich Gottes, das ist also nichts für Perfektionisten, die alles vollkommen und gleich alles auf einmal haben möchte, sondern Gott arbeitet stückweise. Wann werde ich fertig? Weißt du, auch so, Gott nimmt uns stückweise weg von uns auch. Weißt du, wenn er an uns arbeitet, er will uns aus uns etwas Wunderbares machen. Den jungen David zum Beispiel. Weißt du, da alles weg, alles was so vermurkst ist, alles weg. Und manchmal denken wir, was bleibt von mir noch übrig? Aber Gott hat einen Plan mit unserem Leben, eine Idee. Und er geht schrittweise vor. Wie erlöst Gott uns? Das war eine schöne Frage, die hat mich inspiriert. Gott nimmt uns als Sünder an, so wie wir sind. Halleluja. Und dann sagt er, mein Kind, jetzt will ich an dir was offenbaren. Jetzt will ich an dir mich manifestieren. Und das ist die Manifestation. Gott will sich an uns manifestieren. Gott will sich an uns zeigen, was er kann. Was er durch uns vermag. Und weißt du, dann lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes, dass du total unfähig bist, total daneben liegst, total versagst. Aber Gott macht doch was draus. Und dann steht man da, und das haben die Leute von Michelangelo gesagt, als sie diesen jungen David gesehen haben. Was hat er doch aus dem vermurksten Klotz dort gemacht? Da staunen die Leute. Was hat er gemacht? Und das ist das Meisterwerk des Heiligen Geistes. Nicht irgendwelche Gefühlsduseleien in aller Liebe. Und Gott will nicht irgendwas, wie wir berauscht sind, sondern Gott will produktiv sein in unserem Leben, Stück für Stück. Und das ist manchmal so schwer zu kapieren. Auch unsere Erlösung geht also schrittweise vor. Wir werden schrittweise von falschen Vorstellungen erlöst. Und wir haben eine ganze Menge falsche Vorstellungen. Wir dachten, er würde Israel erlösen, haben die Emmaus-Jünger gesagt. Wir werden erlöst von Verkrampfungen. Wir sind so steif wie Deutsche natürlich. Ich werde nie vergessen, da kam jemand zu mir, er ist Gott so dankbar. Und ich sage, ja, wofür? Ich kann beim Beten die Hände hochheben. Ihr probiert, ob ich das schaffe, ohne anzustrengen. Ich weiß gar nicht, warum er Probleme hat. Aber du siehst, Teufel hat zurückgehalten, die Hände, dass er ja nicht beim Beten die Hände hochhebt, damit er ja nicht so nah an den lieben Gott kommt. Aber das ist, dass ich zu Gott heilige Hände hochhebe. Und das ist in der Bibel. Weißt du, hinfallen würden manche. Manche würden für Jesus durchs Feuer gehen, aber wenn es dran geht, lass dich taufen. Sie würden für Jesus durchs Feuer gehen, aber sie sind nicht bereit, durchs Wasser zu gehen für den Herrn Jesus. sich taufen zu lassen, biblisch taufen zu lassen. Nur nebenbei. Gott geht auch schrittweise, weißt du, er sagt, nein, wenn du noch nicht so weit bist, wenn du die Taufe noch nicht verstehst, lass es bleiben. Also ich bin so großzügig, wenn du das noch nicht verstehst, ist noch nicht Zeit. Du bist noch nicht reif dafür. Und wenn wir das trotzdem machen, dann versündigen wir uns noch dabei. Du musst reif dafür werden. Weißt du, wenn du kommst, hier ist Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse, dann bist du erst richtig reif. Wenn du von dir aus, von innen heraus sagst, ich will jetzt getauft werden, egal was jetzt kommt, selbst in der Badewanne lasse ich mich taufen, wenn es kein Wasser da ist. Dann bist du reif für die Wirkung Gottes. Also Gott geht schrittweise. Wir werden erlöst von der Manipulation, vom Perfektionismus, von der Sünde, von Fehlern, von Zweifeln, von Aberglauben, welche Form auch immer, okkulte Praktiken. Unser Leben wird schrittweise aufgeräumt. Weißt du, wir sagen, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Du kannst dich bei mir wohlfühlen, Herr Jesus. Wirklich zu Hause sein. Weißt du, wenn dann der Jesus wirklich bei dir zu Hause ist und sich einzieht, stell dir mal vor, dann sagt er, das Bild gefällt mir nicht. Runter. Der Leuchter, der steht mir im Weg. Und so weiter. Ich möchte die Möbel. Stell dir mal vor, dein Gast kommt zu dir und fängt an, deine Wohnung umzuräumen. Du sagst, um Himmels Willen. Deshalb, ein Gast sollte nie länger bei einem bleiben wie 3 Tage. Das ist schon zu lang. Aber Herr, fühl dich wie wohl. Weißt du, dieses Gebet, dieses leichtfertiges Gebet, Herr Jesus, sei zu Hause bei mir. Also Kühlschrank ausräumen. Und dann unten, was sind das für Lappen da? Und was ist das? Was ist jedes? Und plötzlich kommt so vieles raus, dass du zugedeckt hast. Und dann guckt er, was unter dem Teppich ist. Und hast du es am letzten Mal gestaubsaugt? Oder alles unter dem Teppich gekehrt? Stell dir mal vor, der Herr Jesus fängt an, bei dir aufzuräumen. Lieber nicht. Lieber nicht. Weißt du, ich habe ein Gebet mal gesprochen und ich habe Buße getan über dieses Gebet. Herr, zerbrich mich. Irgendwo so dumme Brüder haben das irgendwo geschrieben, weißt du, durch Zerbruch und so weiter müssen wir gehen, zerknirscht. Und dann habe ich gelesen, wie da zerknirscht worden sind alle. Und habe gesagt, oh Gott, ich zerbrich mich. Und ich habe noch nicht einmal richtig Amen gesagt. Und dann hat der Heilige Geist angefangen, mich zu malen. Weißt du, ich war noch nicht reif dazu. Vielleicht war ich reif dazu. Aber ich dachte, ich muss dem lieben Gott nachhelfen. Er macht mit. So ist es nicht. Aber wenn wir reif sind, dann geht es lässig. Dann fließt es ineinander. Dann greift es ineinander. Und dann ist es uns dann kein Schrecken, sondern wir rühmen uns der Trübsale. Aber in dem Moment bin ich fast an Gott verzweifelt. Schrittweise. Wir entdecken unsere Gaben und Qualitäten schrittweise in Salamitechnik. Unsere Fähigkeit, was alles noch in mir drinsteckt, das kann ich auch noch. Wir entdecken unsere Einmaligkeit Stück für Stück. Unsere Flexibilität, unsere Spontanität, unsere Identität und was noch an Täten wäre, Stück für Stück. Gott gibt uns. Und Gott möchte uns was geben, aber unsere Hände müssen frei sein. Vielfach sind unsere Hände gar nicht frei zu empfangen. Die sind so voll. Das halten wir und das halten wir fest und das halten wir fest. Gott kann uns nicht mal obendrauf noch seine guten Gaben geben. 6 Schritte, Opfer, Anbetung. Wieder 6 Schritte, Opfer, Anbetung. Und so wird man ganz, ganz frei, bis der ganze Stall geschlachtet ist. Die Mastochsen und die Kälber, die Alten und die Jungen, bis die alle weg sind, alle Reste verarbeitet, dann kann was Neues geschehen. In 1. Petrus Kapitel 5, Vers 6 und ab Vers 6. Aber Gott hat euch in seiner großen Gnade berufen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch Kraft geben, so dass euer Glaube stark und fest bleibt und ihr nicht zu Fall kommt. Ihm gehört die Macht in Ewigkeit. Er wird euch Kraft geben. In der Bibel heißt es einmal, so wie deine Tage, so deine Kraft. Wie deine Herausforderungen. Manchen Tagen bin ich faul. Manchen Tag habe ich keine Anfechtung. Manchen Tag habe ich keine Probleme. Manchen Tag ruft niemand an und manchen Tag werde ich nicht beleidigt. Manchen Tag werde ich nicht angegangen. Manchen Tag, ja, das ist Sonntag. So ruhig und so gemütlich. Aber manchen Tagen, da macht der Teufel Überstunden. An manchen Tagen ist die Hölle los. Und so, und ich erlebe immer wieder, so wie deine Tage, so deine Kraft. Und ich bin verblüfft, dass Gott nach dieser Methode arbeitet. Mehr Herausforderung, jetzt. Jetzt nimm es vor. Und jetzt lass dich nicht unterkriegen. Und jetzt kapitulierst du nicht. Aber dann kommt wieder der nächste Tag, wieder ruhiger. Weißt du, das gleicht sich aus. Und Gott überfordert uns nicht. Gott legt eine Last auf und er hilft uns auch tragen. Etappenweise. Und jedes Mal mehr. Noch eins drauf. So wie beim Sport oder beim Hochleistung, beim Hochspringen. Immer wieder, die Latte wird immer ein bisschen höher, noch ein paar Zentimeter höher gestellt. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob ich da auch noch rüber komme und das rüber schaffe. Er wird euch Kraft geben. Wozu? Zeuge zu sein. Heilig zu leben. Weißt du, ich muss die Situationen nicht herausfordern. Es wird uns gegeben werden. Es ist bei Jesus, Martin Luther Deutsch, es begab sich. Es begab sich. Gott wird euch Kraft geben. Jetzt hast du das gelernt. Und erstaunlicherweise, wenn du im Gottesdienst warst und bestimmt eine Wahrheit gelernt hast, du kommst kaum nach Hause und schon in der U-Bahn musst du es umsetzen. Kannst du das? Weißt du, du empfängst den Heiligen Geist, du empfängst die Salbung und jetzt musst du dich bewähren. Und es ist immer, weißt du, du bittest, Herr, gib mir Weisheit. Und du hast noch nicht Amen gesagt. Denk an Salomo. Und Gott, ich will Weisheit haben. Und jetzt kommen zwei Frauen, die eine hat ihr Kind erdrückt und so weiter und dann vertauscht. Und wir kennen ja diese Geschichte. Und jetzt muss er richten. Und jetzt muss er gleich beweisen, ist er Dummkopf oder hat er wirklich die Weisheit von Gott? Und dann sagt er, wir machen ganz einfach. Bringt das Kind, das lebendige Kind, wir machen es halb und halb. Du kriegst die Hälfte. Und dann die richtige Mutter hat sich rausgestellt. Weißt du, sofort umsetzen. Du bittest Gott um Gnade für bestimmte Dinge und dann gleich kommt die Praxis. Also Gott führt uns von Etappe von Etappe. Du bittest etwas, du empfängst etwas und du musst gleich umsetzen. Nicht für morgen und übermorgen und nächstes Jahr. Weißt du, ich empfange nichts für nächstes Jahr. Wenn ich von Gott gesegnet werde, werde ich für jetzt, hier, heute und jetzt in diesem Moment, in dieser Situation gesegnet. Jetzt, heute und hier. Morgen ist ein anderer Tag. Deshalb sagt der Herr, sorgt euch nicht für den morgigen Tag, was ihr sagen werdet, wie ihr reagieren sollt und was ihr macht oder wie ihr es bezahlt. Weißt du, wenn morgen kommt, wenn du nachher in die Rente gehst, wird schon deine Rente auch irgendwo jemand bezahlen. Mach dir jetzt keine Sorgen. Vielleicht gibt es Einheitsrente. Dann sind wir wieder beim Kommunismus. Wer weiß es. Also, mach dir doch keinen Kopf zerbrechen. Es wird immer irgendwie weitergehen. Vertraue nur Gott. Leb heute, jetzt und hier. So, er wird euch Kraft geben, das Ziel zu erreichen, stark zu bleiben. Ja, wer dich die Entrückung schaffen? Wer dich das Ziel erreichen? Wer dich auferstehen? Nein, du wirst nicht auferstehen. Du wirst auferweckt. Und der Geist Gottes wird dich entrücken. Du musst dich nicht anstrengen. Ich schwebe. Du brauchst keine Klimmzüge, keine religiösen Klimmzüge. Und du brauchst auch keine Dosierung oder irgendwelche Tinktur, um schweben zu können. Weißt du, er hat Jesus aus dem Grab rausgeholt. Er hat's gemacht und er wird auch weiter das angefangene Werk vollenden. Also, und wenn ich gestorben bin, was noch fehlt, Gott gibt uns den Raten. Und wenn ich jetzt sterbe, was noch fehlt, wird er mit seinem Reichtum oder aus seinem Reichtum hinzutun. Ich bin so belehrt worden bei einer Beerdigung. Du wirst nicht glauben, dass Gott sogar bei der Beerdigung zu einem spricht. Ich soll mich auf eine Schwester beerdigen in der Gemeinde in Stuttgart. Die hat sich erst bekehrt, ist alt gewesen, über 80 Jahre, kommt aus Russland, hat nicht mehr alles im Kopf gehabt, hat auch nicht mehr alles verstanden, hat sich aber bekehrt und es hat sie aufgenommen, ja, Herr Jesus, du bist mein Heiland. Das war alles nicht einmal getauft, stirbt. Und jetzt muss ich die Frau beerdigen. Da saß ich da und glaubt mir, ich habe gebetet, Gott gefragt, Herr, was soll ich bei dieser Beerdigung predigen? Und dann blätter ich so meine Bibel und dann komme ich auf eine Stelle, die lässt mir nicht mehr los. Und er wird unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Die Raten, die noch nicht bezahlt sind, die wird er bezahlen. Das, was noch fehlt, wird er hinzutun. Und deshalb, ich mache mir keine Sorgen um meine Ewigkeit. Wichtig ist, dass ich Jesus gehöre und für den Rest sorgt er, dass dort alles perfekt ist. Und was noch fehlt, wird er ausfüllen mit seinem Reichtum. Und dann gibt's nicht mehr in Raten, dann kommt alles auf einmal. Wenn ich drüben bin, kommt alles auf einmal. Aber hier stückweise. Das Angeld habe ich. Ich habe die Anzahlung. Ich habe die Quittung schon, dass es angezahlt ist. Ich habe ihn quittiert. Und es ist so wichtig, dass du viele Quittungen hast. Weißt du, so Anzahlungen von Gott. Gebetserhörungen, Segnungen, Durchtragen, Führung, Hilfe Gottes. Und immer du quittierst. Und wenn du im Himmel kommst, sieht der Herr, Mensch, hat er schon einen ganzen Aktenordner voll an Quittungen. Der hat immer quittiert. Immer quittiert. Der Zehnten gegeben, quittiert. Opfer gegeben, quittiert. Zeugnis gegeben, quittiert. Sammle deine Quittungen. Die Durchschläge. Weißt du, Quittungen beruht immer auf Doppelzeitigkeit. Wenn du ein Buchhalter bist, da und der hat eine Quittung und du hast auch eine Quittung, dass du bezahlt hast. Und je mehr Quittungen du hast, gute Werke, und ihr Lohn folgt ihnen nach, sagt uns die Bibel. Also, sammle. Auch wenn es noch nicht so alles drin ist. Noch beim Hiob will ich noch eine Stelle lesen. Hiob 22, Vers 21. Hört endlich auf. Das ist also, was hier Hiob aufgefordert wird. Hört doch endlich auf, in Gott den Feind zu sehen. Und söhne dich doch wieder mit ihm aus. Nur so wirst du dein Glück zurückgewinnen. Hör doch endlich auf, in Gott dein Feind zu sehen, dein Widersacher zu sehen. Einer, der dir nichts gönnt, der dir nur alles wegnimmt und so weiter, dich straft und züchtigt und so weiter. Hör auf, Gott als dein Feind zu sehen. Nur so söhn dich mit ihm aus und nur so wirst du dein Glück zurückgewinnen. Wenn er dich unterweist, dann nimm es an, behalte jedes Wort in deinem Herzen, kehr zu ihm, dann richtet er dich auf. Also, söhn dich mit Gott aus. Und dann 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Wir werden umgewandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Das heißt also, es gibt wahrscheinlich mehr Herrlichkeiten, als du kennst. Wir werden umgewandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Von einer Herrlichkeit zur anderen. Und wieder die nächste Herrlichkeit. Und immer. Und am Schluss strahlst du. Am Schluss glänzt du. Am Schluss bist du am Ziel. Also wir werden umgewandelt. Jeden Tag wirst du herrlicher, herrlicher und herrlicher. Hör auf, dich mit Gott zu streiten. Oder mit Gott zu hadern. Oder gegen Gott zu murren. Hör auf, söhn dich mit ihm aus. Gott gibt uns so viel, wie wir es verkraften können. Und manche wissen, das kann ich. Und das tun sie auch. So viel Druck kann ich ertragen. Und Gott weiß ganz genau, wo er wieder die Hand wegnehmen muss. Nein, nein, ich kann ihn nicht mehr belassen. Gott gibt uns in Raten. Weißt du, Teufel, du kannst den Hiob belasten, angehen, bekämpfen, aber seine Seele taste nicht an. Gott weiß, dass wenn er an die Seele rangeht, verliert er. Aber die Seele darf nicht angetastet werden. Immer so weit, was du verkraften kannst. Stück für Stück. Auf deine ganze Entwicklung. Stück für Stück. Und dann gehen wir in die Ruhe Gottes ein. Hebräer Kapitel 4, Vers 3. Wir, die wir glauben, gehen in die Ruhe ein. 6 Schritte. Opfer, Altar, Anbetung. Und dann wieder. Und endlich irgendwo einmal ist es zum letzten Mal, die letzten 6 Schritte. Und dann sind wir in die Ruhe Gottes eingegangen. Und irgendwann, irgendwo einmal gibt es keinen Kampf mehr. Kein Widerstand mehr. Das ist abgeschlossen. Da sind wir im Sieg. Stück für Stück. Salamitechnik. 1. Johannes 2, Vers 12. Meine Kinder, ich schreibe euch, um euch zu erinnern, dass euch die Schuld vergeben ist. Das ist der erste Schritt. Denn ihr, dass ihr den Vater erkannt habt. Jetzt kommt der nächste oder wird was übersprungen. Ihr Väter, ich erinnere euch daran, dass ihr den erkannt habt, der von Anfang da ist. Und euch Jünglinge, erinnere ich daran, dass ihr Satan besiegt habt. Also Kinder haben was anders, Väter haben was anders, Jünglinge haben was anders. Den Bösen besiegt. Dass ihr Kraft empfangen habt, denn das Wort Gottes ist in euch lebendig. Und ich habe damit den Satan besiegt. Wie besiege ich den Teufel? Mit dem Wort Gottes. du hast noch nicht den Heiligen Geist so richtig genossen, dann kommt schon der Teufel zu dir. Siehe Jesus, frisch aus dem Wasser, voll Heiligen Geistes, wird in die Wüste geführt und Satan tritt an ihn ran, versucht ihn, bringt ihn zu Fall, will ihn zu Fall bringen. Und Jesus muss jetzt beweisen, hat er Kraft, hat er nicht die Kraft. Er muss sofort beweisen, das, was Gott ihm gegeben hat damals im Jordan. Du bist mein geliebter Sohn. Jetzt muss er beweisen, ob er das wirklich ist. Bist du Gottes Sohn? So fängt die Versuchungsgeschichte an, Stück für Stück. Ihr habt den Bösen überwunden. Wir lernen auch Stück für Stück die Bibel zu gebrauchen. Da finden wir eine Bibelstelle. Jawohl, funktioniert, probiere ich mal. In seine Wunden bin ich geheilt. Teufel, rutscht mir den Buckel runter. In seine Wunden bin ich geheilt. Ich glaube nicht an Krankheit. In seine Wunden bin ich geheilt. Und so weiter. Und dann plötzlich, wenn du so lange nachdenkst, dieses Stück verarbeitest, die Pille schluckst, diese Dosierung nimmst, in seine Wunden. Und wir sollten immer das annehmen, was Gott uns gerade augenblicklich gibt. Was augenblicklich dran ist. Weißt du, wir möchten immer was die anderen haben. Vergiss es. Gott hat für dich eine spezielle Dosierung. Eine besondere Pille, die du heute schlucken musst. Und weißt du, in Raten, so eine Penicillinkur. Du hast Fieber und bist krank und schwach und so weiter. Jetzt kriegst du so Therapie. Eine Therapie ist auf längere Sicht angelegt. Du musst 10 Tage lang die Pille schlucken, und zwar regelmäßig. 10 Tage lang. Weißt du, Herr Doktor, der sieht ja nicht. Ich lasse es weg. Absetzen. Es funktioniert. Und dann wundern sich Kinder Gottes, es funktioniert nicht. Wir müssen, wenn der Doktor sagt so, dann müssen wir das dem Doktor glauben, dass er das so vorgesehen hat. Es ist wichtig, dass in jeder Pille eine besondere Information drin für jeden Tag. In jeder Rate, die Gott gibt, ist was Besonderes drin. Und stell dir mal vor, du lässt jetzt die Pille am Mittwoch aus und dann wundert sich, das greift nicht, das geht nicht weg. In jeder Pille ist eine besondere Information drin. In jedem Wort Gottes ist eine besondere Information drin. Das brauchst du, darfst nichts überspringen. Und du weißt ja von der Schule, du warst mal 3 Wochen krank oder ein halbes Jahr krank oder ein halbes Jahr verreist im Ausland, kommst zurück, die sind alle weitergegangen. Und jetzt kommt Bruchrechnen, Prozente rechnen oder irgendetwas anders. Bitte? Wurzel ziehen. Da hast du geschlafen.
Nein, da ist
Aufwärmung. Da hast du zur Erholung. Siehst du das? Siehst du, jetzt musst du Wurzeln ziehen und jetzt kommt das Problem. Das nicht. Siehst du, weil man's, und du weißt, wie schlimm das ist. Und selbst wenn du es nachher denkst, du kannst nachholen, schaffst es nicht, was? Weil andere weitergegangen, die gegangen sind, die fehlt die Information. Und Geschwister, deshalb ist es so wichtig, nicht selber Gott nachhelfen, sondern in Raten sich schenken lassen. Meine Mutter hat Blumen gepflanzt und ich bin natürlich unheilbar neugierig. Und dann habe ich einen alten Rosenstock gehabt, den habe ich bei mir eingepflanzt. Und dann geht die Blume auf im Frühling, Sommer. So, und da ist eine Knospe da. Und ich sitze da und ich möchte gerne wissen, wird die Rose rot, wird die weiß oder schwarz oder wie sie auch wird. Und ich möchte wissen. Meine Mutter sagt, wenn du die aufgemacht hast, ist vorbei. Und natürlich, die Mutter war nicht da und ich setze mich schön hin. Keiner sieht's, keiner hört. Ich mach auf. Ich habe die Farbe rausgekriegt. Aber diese Knospe ist nie mehr aufgegangen. Kinder Gottes, die gewaltsam, oder wenn andere gewaltsam bei einem etwas öffnen, gewaltsam etwas zustande bringen wollen, du bist noch nicht so weit, den Heiligen Geist zu empfangen, dann warte. Du bist noch nicht so weit, getauft zu werden, dann warte. Du bist noch nicht so weit, zu dienen, dann warte. Und dann kann sich das richtig entfalten. Gott will gesunde, gewachsene Kinder Gottes haben. Gewachsene. Und deshalb, wir sollten auch manchmal abwarten und geduldig sein und nicht sagen, ich bin schlechter wie der. Du bist nicht schlechter wie der. Der Teufel gaukelt dir nur vor. Du bist genauso gut als die anderen. Du bist nur etwas kleiner jetzt. Wenn ich mir vorstelle, mein jüngster Bruder, der auch hier mal Prediger in Berlin war, mein jüngster Bruder ist, wir sind 18 Jahre auseinander. Als ich 18 Jahre war, hat der geschrien und gebrüllt wie ein Ochse. Aber das war mein Bruder. Das war ein vollwertiger Mensch. Und Geschwister, genauso ist es auch mit Kindern Gottes. Lass uns großzügig sein, weil Gott großzügig ist. Hab Geduld. Nach 18 Jahren ist er auch so weit. Wie du. Aber du bist auch wieder 18 Jahre wieder weiter weg. So ist ein Wettlauf. Römer Kapitel 11. Gottes Kraft offenbart sich stückweise. Immer nächste Stufe, die Breite, die Weite, die Höhe, die Tiefe. Immer etappenweise. Römer 11, 33. Wie unerschöpflich ist doch Gottes Reichtum. Wie unergründlich tief ist seine Weisheit. Wie unerforschlich ist alles, was er tut. Ob er verurteilt oder Gnade erweist, in beiden ist er gleich unbegreiflich. Wer erkennt die Gedanken des Herrn? Braucht Gott etwa einen, der ihn berät? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, wofür er keine Gegenleistung fordern könnte? Gott hat alle Dinge geschaffen. Sie bestehen durch ihn und haben in ihm ein Ziel. Gott gibt immer so scheibchenweise. Das, was du verdaust, was du verkraftest, beides sowohl. Und immer das Nächste. Weißt du, wir müssen lernen, als Babys kriegen eine leichte Kost. Alete. Schleichwerbung ist das. Also ein Breichen. Und dann kommt ein bisschen was anderes mit rein und so weiter. Stück für Stück. Gott weiß, was du verkraftest. Und stell mal vor, du nimmst mehr, als du solltest. Du vergiftest dich oder dein Magen macht nicht mit. Oder du kannst es nicht verdauen. Und Johannes schreibt hier, ihr Kinder, ihr Jünglinge, ihr Väter, zuerst mal von Wort Gottes ergriffen. Das ist eine ganz normale Phase, was wir durchmachen. Und was ist es schön, von Wort Gottes ergriffen zu sein? Dann Sündenerkenntnis, dann Vergebung, dann die Taufe, dann die Heiligung, dann mehr von Gott. Ist das wirklich alles? Ich habe auch eine Zeit lang gedacht, ist das wirklich alles? Und dann kommt eine Phase, und die kommt auch zum christlichen Leben, die Phase der Selbstgerechtigkeit. Ich habe gedacht, ich werde der einzige Heilige auf der Welt. Alle sind Verbrecher, alle sind Sünder. Alle, guck mal, die leben alle nicht nach der Bibel. Die Phase der Selbstgerechtigkeit. Und dann lässt Gott dich fallen. Auch das gehört. Stehen und fallen gehört zur geistlichen Entwicklung. Petrus, Herr, das passiert nicht, wenn alle dich verlassen. Ich kann dich auf mich verlassen. Und was war? Der Hahn hat nicht einmal dreimal gekräht, hat er schon dreimal verleugnet den Herrn. Und du siehst, der Herr erlaubt, Gott erlaubt, dass wir fallen. Und wir fallen immer dann, wenn wir den Mund zu voll genommen haben. Sei ganz ehrlich, mir passiert das nicht. Oder wenn wir über andere gerichtet haben, dann sagt Gott, und jetzt wollen wir mal sehen, was bei dir, was du machst. Und wie froh du sein wirst, wenn es niemand gesehen hat, wenn niemand dabei war, wenn es niemand mitgekriegt hat. Oh. Verstehst, wenn wir so über andere urteilen und richten, mit welchem Maß wir messen, mit dem Maß wird uns gemessen werden. Gott erlaubt es. Ich weiß, dass es uns nicht manchmal schmeckt. Auch unsere Berufung, schrittweise. Auch die Verführung, schrittweise. Auch der Abfall, schrittweise. Auch die Entwicklung, schrittweise. Und wenn, ich habe letzte Woche von der zweiten Chance gehabt, manchmal versagt Plan A, Gott hat Plan B, kein Problem. Plan B ist genauso gut und genauso wunderbar, vielleicht sogar noch besser als Plan A. Warum muss Plan A immer das Beste sein? Ich bin überzeugt, dass als Letztes, die Bibel sagt, das letzte Haus wird schöner sein, als das erste Haus war. Weißt du, da hat man schon Erfahrung beim ersten Kind. Das erste Kind, da muss man experimentieren, da hat man Angst. Oi, oi, oi. Aber beim vierten Kind hat man keine Probleme mehr. Da hat man schon Übung. So. Geschwister, und so ist es auch mit Gott. Weißt du, Plan A, wir sind immer, ich möchte immer Plan A sein. Die wenigsten in der Bibel haben Plan A erreicht. Keiner, außer Jesus Christus wahrscheinlich. Alle anderen mussten mit Plan C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P zurechtkommen. Weißt du, hier verstehen wir nur bruchstückweise. Aber dann kommt das Vollkommene. Darum immer nur so weit, wie Gott uns führt, wie Gott uns gibt, wie Gott uns dient. Also Gott gibt uns in Salametechnik. Alles ist, was Gott uns gibt. Was Gott uns nicht gibt, brauchen wir es auch wahrscheinlich gar nicht. Wäre es unnötig. Aber Gott weiß, was wir ertragen können. Und das alles geht dann auf das Haupt hin, auf Christus. Alles Erkenntnis ist Stückwerk. Alles Wissen ist Stückwerk. Alles Dienen ist Stückwerk. Der eine begießt, der andere pflanzt,
der andere jätet, der andere macht das und so weiter. Auch die Dienste, glaub doch nicht, dass du so ein Allround-Mensch bist oder ein Allround-Genie. Wir sind nicht mehr so weit. Oder wir sind inzwischen, haben wir das alles abgehängt. So Allround-Genies. Gelehrte auf allen Bereichen. Gibt's nicht mehr. Stück für Stück. Bereich für Bereich. Und Gott will alle Bereiche unseres Lebens abdecken. Und erst wenn wir nach Hause kommen, dann geht es uns wie den Heiligen lebenssatt. Nicht lebensmüde, lebenssatt. Ich habe das mitgemacht und ich habe das mitgemacht und ich habe das mitgemacht. Ich war dort, ich habe das erleben und ich habe das loslassen dürfen. Lebenssatt. Und Gott will, dass wir Kinder Gottes lebenssatt, nicht lebensmüde werden. Lebenssatt. Also Herr, ich war verheiratet, habe Kinder gehabt, habe eine Frau gehabt, habe Enkel gehabt, habe Großenkel gehabt, habe Geschäft verloren, war gesund, ich bin krank gewesen. Ich habe alles durchgemacht. Ich weiß, was die einzelnen Lebensphasen sind. Lebenssatt. So sind die Heiligen gestorben. Kinder Gottes sollen lebenssatt sterben. Er will uns sättigen an Gutem. Und was ist das Gute? Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Die nach dem Vorsatz Gottes berufen sind. Das gilt für die Berufenen. Das gilt nicht für die Ungläubigen. Das gilt für die Gläubigen insbesondere, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und Gott weiß, was gerade das Beste für dich ist. Lebenssatt. Ich möchte, wenn du in die Ewigkeit gehst, lebenssatt bist. Herr, was kann ich noch erleben? Ich habe das erlebt, ich war das erlebt. Bin jung gewesen, bin alt geworden, so steht es in der Bibel einmal. Ich habe das gemacht und so weiter. Ich habe gejagt und ich bin selbst gejagt worden. Ich habe alles mitgemacht, alles erlebt. Ich habe andere verdammt, bin selbst verdammt worden. Jetzt noch der Richter, der Saddam Hussein erhängt hat oder erhängen ließ und die zwei anderen erhängen ließ und so weiter. Jetzt hat er selber Angst um sein Leben, bittet in England um Asyl und so weiter. Jetzt denkt er, jetzt rächen die sich. Verstehst du? Andere konnte man verurteilen, jetzt wird man selber verurteilt. Und muss man selber fliehen, dass man selbst nicht erwischt wird. So, das ist das Leben, das ist das Spiel des Lebens. Und Gott will, dass wir dieses Spiel richtig spielen, diese Rollen richtig spielen. Und was du bist, sei immer ganz. In Raten, was du bist, sei immer ganz. Als Jesus Baby war, war er ganz Baby. Der hat sich nicht an den Himmel groß gedacht. Als Jesus junger Mann war, war er ganz Teenie. Als Jesus bei seinem Vater Josef gearbeitet hat, hat er ganz bei seinem Vater Josef sich eingebracht. Hat immer in dem, was er tat, ganz getan. Und dann, als er Rabbi war, Lehrer war, durch Lande zog, war er ganz Rabbi, hat er Zimmermannsarbeit aufgegeben, hat sich nur noch aufs Rabbinat sich konzentriert, auf die Lehre, auf die Predigt sich konzentriert. Und in der letzten Woche, als er dann Messias wurde, dann war er ganz Messias. Und deshalb ist mir so wichtig, in jeder Position, in jedem Stand, wo du bist, sei immer ganz. Ganz Mann, ganz Frau, ganz Kind, ganz Hausfrau, ganz Arbeiter, ganz Angestellter, immer ganzer Christ, wenn du in der Gemeinde bist, immer ganz, vollkommen. Das ist, was Gott will. Tanz nicht auf so viele Hochzeiten, immer ganz. Und dann hast du die Erfüllung deines Lebens. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du uns in Jesus zeigst, alles ist Stückwerk. Du hast vor Zeiten durch Engel gesprochen, vor Zeiten durch Visionen gesprochen, durch Offenbarungen gesprochen, durch Gesetze gesprochen. Und zuletzt hast du durch deinen Sohn Jesus Christus zu uns geredet. Und Vater, ich danke dir, dass alles stückweise geht, auch in unserem Leben, auch in unserer Persönlichkeit heute Nachmittag. Herr, und ich danke dir, dass du etappenweise an uns arbeitest. Du nimmst etappenweise da mal was weg und mal da was weg. Herr, und du pfeilst da und da polierst du dort das nächste Mal. Herr, du bist ein wunderbarer Gott, der uns nicht aufgibt. Und auch wenn wir Fehler machen, du vergibst uns. Ich danke dir, weil ich preise dich. Halleluja. Wir heben unsere Hände und beten Gott von ganzem Herzen an. Denn er ist würdig. Sag ihm, Vater, du bist würdig, angebetet zu werden. Und wir beten dich an durch Jesus Christus. Im Heiligen Geist. In der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Und bete jetzt in Sprachen. Und Gott auch an deinem Platz anbeten. Gott ist überall. Halleluja. Und ich spüre die Gegenwart Gottes. Gott ist überall in diesem Raum. Hier ist heiliger Boden. Hier begegnet uns der Herr. Und der Herr will dir heute Abend begegnen. Halleluja. Halleluja. Gott segne uns. Wer kommen will, wer Gebet braucht, Gebet nötig hat, knie dich hin und wir wollen hier Gott suchen, aber du kannst auch an deinem Platz Gott begegnen. Keiner muss es. Du darfst es, Halleluja. Du darfst Gott begegnen, du darfst Gott suchen, du darfst den Herrn anrufen und er sagt, ich will dich erretten, Halleluja. Der Herr sagt, rufe mich an, ich will dich erretten. Oh, Glory. Halleluja, Halleluja. Oh Herr, du sagst, rufe mich an. Rufe mich an. Oh Herr, wir wollen es tun heute Abend. Wir wollen dich anrufen, Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Wir wollen, dass du uns heute Abend begegnest. Wir wollen, dass du in unsere Mitte trittst. Wir wollen, dass du uns berührst, Herr Jesus. Heiliger Gott, Heiliger Geist, begegne deinem Volk, begegne deinen Kindern, gerade jetzt hier an dieser Stätte. Es ist eine Oase in der Wüste Berlins. Oh, es ist eine Stätte, wo wir dich anrufen dürfen. Rufe mich an, sagt der Herr, und ich will dir helfen. Klopfe an und ich will dir auftun. Suche mich und du wirst finden. Und überlass mir alles, mein Kind. Überlass mir, spricht der Herr. Lass mich für dich sorgen. Ich will den Dorn, den Stachel aus deinem Leben ziehen, das dich fertig macht, das dich ruiniert. Ich will dich befreien von diesem Druck, von diesen Spannungen, mit denen du nicht fertig wirst. Erwarte Gottes Hilfe, erwarte Gottes Handlung, erwarte Gottes Wunder in deinem Leben. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Erwarte die Herrlichkeit des Herrn. Oh, Glory, Shikadaramashanti Rasindi. Oh, Gottes Hilfe ist nicht fern. Gott sagt, ich helfe den Elenden. Ich helfe den Müden und Mühseligen. Halleluja, Halleluja. Urabashikadaramasinda Larashiti Ulisindi. Ich helfe dir. Ich helfe dir im Kampf gegen Mächte, Fürsten und Gewalten. Du bist mächtiger als alle Fürsten, als alle Gewaltigen dieser Welt, denn du bist mein Kind. Und Gottes Kinder sind Königskinder. Halleluja, werde bewusst, was du bist. Und erkenne stückweise, was du im Herrn bist heute Abend. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Söhne und Töchter des Herrn. Halleluja. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Halleluja. Wir haben es nicht verdient, die Gnade und die Barmherzigkeit. Aber der Herr neigt sich herab zu uns. Und der Herr sagt, ich komme in dein Haus und ich komme in deine Umgebung und ich lasse Wunder an dir wirken. Halleluja. Der Herr will Wunder an deiner Seele wirken. Halleluja. Erwarte Wunder in deinem Leben. Erwarte Wunder in deiner Familie. Erwarte Wunder in deinen Finanzen. Erwarte Wunder in deiner Gesundheit. Erwarte Wunder in deinem Verstand, in deinem Gefühl, in deinen Empfindungen. Erwarte meine mächtige Hand, dass sie sich offenbart und wirkt und manifestiert. Meine Hand ist in den Schwachen mächtig. Halleluja. Gott greift ein. Gott greift ein, wenn wir schwach sind. Gott greift ein, wenn wir am Ende sind. Gott greift ein, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Halleluja. Gott greift ein, wenn du nicht mehr weiter kannst. Und der Herr sagt, ich bin da. Auch wenn dich alle anderen verlassen, auch wenn alle von dir weichen, ich weiche von dir nicht, sagt er. Gott weicht nicht von deiner Seele. Gott weicht nicht von deinem Geiste. Gott weicht nicht von deinen Gefühlen. Gott bleibt alle Tage bei uns. Oh, Glory, Halleluja, Halleluja. Gott bleibt in unserer Nähe. Gott bleibt in unserer Umgebung. Gott geht nicht von uns. Gott ist nicht wie ein Mensch, der Versprechungen gibt und nicht hält. Gott hält sein Wort. Himmel und Erde werden vergehen, sagt der Herr. Meine Worte werden nicht vergehen. O Ramashika, da Ramashande, mein Kind, sei nicht erschüttert über die Erschütterungen. O Ramashiku, die Rinisila, Rabinta, Katara, halte dich fest an mir. Und du wirst nicht zu Schanden werden. Ich gebe das Wort und ich gebe auch das Vollbringen, sagt der Herr. Halleluja.